Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum 657. NMAC-Podcast. Wir wollen uns heute ausführlich dem Star Fox-Spiel für die Nintendo Switch 2 widmen. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich alleine. Ich habe heute Unterstützung bei mir. Und zwar ist der Arne mit dabei.
Hallo, Arne. Hallo, schön, dass ich da bin und schön, dass ihr auch alle da seid. Hallo.
Sehr schön. Wir haben auch den Armin dabei. Hallo, Armin.
I've been waiting for you, Star Fox.
Und last but not least, Emil ist auch wieder bei uns heute. Hallo,
yay.
Emil.
3 Wochen in Folge. Die Hörerzahlen müssen grauenhaft in den Keller gehen. Es freut mich, dass ich so viel Leid gefunden habe für so ein Thema. Ganz großartig.
Ja.
Es war ja auch ein tolles Spiel.
Und selbstverständlich haben wir Kim da, ne? Ich meine, du kannst dich auch selber vorstellen, aber...
Ja.
Nein.
Ja, genau. Ich bin auch wieder mit am Start und wie gesagt, wollen wir uns heute mal ausführlich die Nintendo Switch 2 Version von Star Fox anschauen. Das bedeutet, was sind die Ursprünge des ganzen Spiels? Was hat sich verändert? Was hat sich getan? Wie gefällt uns das Spiel? Wie gefallen uns auch die Änderungen? Wie viel und was für Spielmodi bietet uns diese Version denn alles so? Und ich würde sagen, wir fangen auch einmal grundsätzlich damit an, was für eine Verbindung habt ihr denn mit der Star Fox-Reihe an sich? Denn wir haben im NMAC-Podcast 647 bereits drüber gesprochen. Da habe ich mich mit Alex unterhalten. Jetzt seid ihr hier mit dabei. Deswegen würde mich mal interessieren, was ist so eure Berührungspunkte?
Ich fange vielleicht einfach mal an, ja. Weil irgendwer muss ja anfangen. Bei mir ist es so, ich habe dieses Spiel hier und ich habe mir einst im Nintendo, ich habe vergessen, wie es hieß, aber man konnte ja auf der Switch und auf der Wii U, nee, auf der Wii und Wii U konnte man alte Spiele kaufen. Da habe ich mir dann einst ein
Star Fox Virtual Console?
Virtual Console, dankeschön. Da habe ich mir einst ein Star Fox gekauft, weil ich dachte, na, Star Fox, da reden immer alle von. Und dann habe ich mir das gekauft und habe gesagt, okay. Ich wusste, dass das ein altes Spiel ist, aber solche Grafik hatte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Stellte sich raus, ich habe die Super Nintendo Version des Spiels gekauft, bin aber davon ausgegangen, dass es die N64 Version wäre. Hab das dann nicht sehr lange gespielt, weil es ist schon eine Herausforderung, auch grafisch dieses Spiel zu spielen. Und hab demnach auch sehr wenig Erfahrung ansonsten mit Star Fox. Ich habe dann die Demo gespielt, bevor dieses Spiel hier in den Laden kam. Und die hat mich komplett umgehauen. Und dann habe ich mir das Spiel gekauft, weil ich das auch unterstützenswert fand.
Okay, Armin, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe eine sehr lange Historie dahingehend. Also meine erste, nicht eigene Konsole, aber die erste Konsole in meinem Haushalt war ein N64. Und dementsprechend... Da war, ja, doch, als Kind war Star Fox 64 oder Lylat Wars,
inclusive Rumble Pack.
Mein absolutes Lieblingsspiel als Kind und habe das sehr, sehr viel mit Freunden gespielt. Gar nicht im Multiplayer, aber entschuldigt, falls meine Hintergrund gerade mein Sohn hat. Und dann habe ich das eben sehr, sehr viel gespielt und später Star Fox 64 3DS geholt. Das habe ich lustigerweise im Urlaub letztes Jahr im Oktober sehr, sehr viel gespielt und gemerkt, dass das ist ja furchtbar. Also das ist so ein unergonomisches Ding. Ja, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Genau. Also ich habe eine mit dem konkreten Spiel eine lange Historie. Ich habe aber die Star Fox Zero auch gespielt und bin, glaube ich, eine der 3 Personen, denen das Spiel sehr gut gefällt. Habe aber die ganzen Gamecube-Dinger nicht gespielt, dadurch, dass ich keinen Gamecube hatte.
Bist mit 3 Personen bei Zero eh noch recht positiv eingestellt. Und bei mir war es,
nee,
also, wir haben im Hort...
Ich kann dir 3 nennen.
Wir haben im Hort... Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt, die Nachmittagsbetreuung von der Volksschule, hatten wir einen Super Nintendo und Star Fox. Wir haben damals allerdings viel mehr Super Mario gespielt und Star Fox habe ich mehr bei anderen Freunden gesehen. Dann ist irgendwann das N64 erschienen, eben mit Rumble Pack und das war damals ganz was Großartiges. Ich habe es aber selber nie besessen, sondern immer nur in der Technikquelle am Demo-Automaten durchgespielt, weil man hat es ja innerhalb von knapp einer Stunde durchspielen können und das war wunderschön. in der Freistunde kurz dorthin marschieren, weil das war nur 300 Meter von der Schule weg und dann spielt man eine Runde Star Fox durch. Und wirklich reingekippt bin ich dann eigentlich mit Star Fox Assault eigentlich erst. Star Fox Adventures ist lange an mir vorübergegangen, obwohl es ein Rare-Titel war, den habe ich mir einfach lange nicht geholt. Star Fox Assault, begeistert von Day One und dann halt auch weiter am DS mit Star Fox Command und am 3DS mit dem Remake. Ich habe ja drei Katzen besessen, die Fox Crystal und Slippy Carson haben. Die sind leider inzwischen alle schon verstorben und wurden jetzt vor wenigen Wochen durch zwei Katzen ersetzt, die Ninchi und Luma heißen. Also wir haben jetzt das Franchise gewechselt. Aber am Anfang beobachtet und für gut befunden und dann später eigentlich am GameCube erst wirklich eine Freude gehabt, obwohl es nicht so vielen gefallen hat, dann ist mir grauenhaft schlecht geworden mit der Wii U-Fassung und jetzt bin ich wieder unfassbar begeistert.
Mir fällt ja gerade noch was ein. Mir fällt noch was ein. Ich muss noch einen Nachtrag machen, weil ich habe mit Star Fox Erfahrung gesammelt in dem Spiel Starlink von Ubisoft für die Switch. Das war ein Toys-to-Life-Spiel, das ist quasi gestorben, bevor es erschienen ist. Aber ja, es gab eine Switch-Version und da war eben der Arwing drin. Und das war einfach fantastisch. Also deswegen, das ist so das meine Erfahrung damit. Deswegen kenne ich die Figuren auch so ein bisschen. Ja.
Das ist so, wie ich es gehört habe, auch bei vielen Leuten sehr gut angekommen und die hatten gehofft, dass ein neues Star Fox in dieser Qualität und in dieser Art und Weise erscheinen würde.
Ja.
Also es ist quasi ein Open World Star Fox. Es taucht halt nur nicht so tief in das Star Fox Lore ein, aber ansonsten ist es ein ziemlich, eigentlich recht gutes Spiel. Es hat ein paar Missläufe und sonstige Geschichten, aber im Grunde hat es mir sehr gefallen auch damals. Ja.
Ja.
Erstaunlicherweise habe ich diese Starlink
Battle for Atlas,
Ja, die habe ich auch mir für einen Zehner damals gekauft, komplett Paket mit dem Arwing drin, das haben sie ja echt schnell verramscht. Ich habe es aber nie gespielt und meine generelle Berührung mit dem Star Fox Universum beschränkt sich tatsächlich auf Lilith Wars und das kam ja damals im Oktober 97 in Europa raus. Das habe ich mir auch direkt gekauft fürs N64. Fand ich super, hatte meinen Heidenspaß. War direkt geschockt, dass man nach einer Stunde durch war, wie du es gesagt hast, Emil. Und habe aber dann verstanden, warum, wieso, weshalb. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf. Und habe dann mir jetzt die Switch 2-Version des gleichen Spiels wiedergeholt. Alle anderen Titel kenne ich, habe ich auch mal gehört, auch mal gesehen. Gespielt habe ich sie nie, weil es mich irgendwie nie gereizt hat. Aber das jetzt hat mich wieder komplett abgeholt und in seinen Bann gezogen.
Ich möchte nur bitte klarstellen, weil du sagst, dass das wiederholte Mal das Service-Spiel, das ist jetzt erst das fünfte Remake. Es hat nur die Super Nintendo, N64, 3DS und Wii U und Switch-Fassung, die Service-Story. Die DS-Fassung nicht.
Moment, dann ist es ja aber wohl das vierte Remake und nicht das fünfte.
Na, das vierte Remake.
Aber es ist die fünfte Version des Spiels.
Das fünfte Mal die Service-Story. Ja.
Ja.
Die DS-Fassung habe ich völlig vergessen, stimmt das? Aber das war ein ganz merkwürdiges Spiel. Man hat, was war Assault von der Story her?
Assault war, ich weiß es gar nicht mehr, irgend sowas danach. Auf jeden Fall war Andros dann und Eukeni waren auf jeden Fall noch am Leben, aber gut. Es ist bei den alten Star Fox ehrlich gesagt ein bisschen schwer gewesen, der Story zu folgen. Das hat sich jetzt mit dem neuen Titel drastisch geändert.
Ich sag mal, wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, aber im Kern erzählen ja die Mario und die Zelda-Spiele auch ganz oft die gleiche Story.
Ja, richtig.
Ja, wenn wir mal von dem Helden und dem Antagonisten ausgehen, ist es im Kern das Gleiche. Das Zwischendrin ist ein bisschen unterschiedlich.
Kannst du aber mit dem Titel nicht gleichsetzen, weil der Titel hat dieselben Level mit dieselben Gegnern an dieselben Stellen.
Aber es hat auf dem N64 sehr gut funktioniert, was man auch damals an den Verkaufszahlen gesehen hat. An allen anderen Titeln, vor allem an den Verkaufszahlen gemessen, hat es nicht so gut funktioniert. Zu dem jetzigen Spiel liegen noch keine, zumindest mir, keine Verkaufszahlen vor. Rein vom Spaßfaktor her kann ich sagen, dass es mich wieder komplett eingefangen hat. Deswegen würde ich nämlich auch mal darauf eingehen, weil wir haben jetzt ganz oft gesprochen, dass es eben schon oft erneut gemacht wurde, sich wiederholt hat und immer wieder das Gleiche ist. Aber was ist denn jetzt das Besondere und auch das Neue an dem Star Fox für die Switch 2. Und ich meine, vor allem Armin, Emil, ihr habt da ja ein bisschen Background-Infos auch, was so Musik, Entwickler, Grafik-Assets und so weiter angeht.
Also ich würde gerne vorher erst
kennt
noch
ja
erwähnen,
noch mehr den Kontrast durch die Super Nintendo-Version.
Ich würde gerne erst noch erwähnen, was Star Fox wirklich selber so besonders macht. Weil wie du ja früher gesagt hast, oder wie ich gesagt habe, du bist in einer Stunde durch. Weil das kein typisches, normales Videospiel ist, sondern mehr Arcade-Spiel. Du spielst es mehrmals, du bist innerhalb kurzer Zeit durch, du hast verschiedene Wege, du hast verschiedene Abzweigungen und obwohl du in einem Playthrough nur 7 Level spielst, gibt es 16 verschiedene und du musst halt alle irgendwie erkunden und das kannst du immer nur, wenn du wieder von komplett vorne anfängst. Und nicht nur das, sondern es ist quasi jedes Level Aufeinanderreihung von Mini-Challenges. Und das hat auch das N64 so gut gemacht und deswegen kann man das N64-Spiel auch heute noch spielen so gut, weil es einfach ein kurzweiliges Spiel ist, voll mit einzelnen kleinen Momenten, die man am besten auswendig kann, um sie am allerbesten zu dingsen. Und das kann man meines Erachtens noch nicht großartig verbessern in dem Sinne noch, sondern nur modernisieren eigentlich.
Ja.
Ja. Nee, bin ich prinzipiell voll und ganz bei dir. Diese Art und Weise des Gameplays, was sie mit dem Lilith Wars damals aufgesetzt haben oder optimiert haben zur Super Nintendo-Version, sagen wir es mal so, das ist einfach zeitlos und funktioniert einwandfrei. Und vor allem, wie du es auch gesagt hast, es gibt unterschiedliche Wege. Das heißt, wir haben insgesamt, 16 oder 21 verschiedene Welten. Und je nach Weg, je nach Challenge, wie du es eben erwähnt hast, gibt es ja dann unterschiedliche Level-Aneinanderreihungen, die abgehandelt werden müssen. Da gibt es dann Routen, die sind stärker, die sind schwieriger. Es gibt Routen, die sind einfacher. Und ich würde ganz gerne später auch da nochmal drauf eingehen, weil die Art und Weise, in welcher Reihenfolge man die Level spielt, hat diverse Auswirkungen und die sind auf dem N64 ignoriert worden und jetzt mit der neuen Version korrigiert worden. Da würde ich aber später dann mal eingehen, da würde ich nicht zu weit vorgreifen wollen.
Was ich auch spannend finde, ist, ich meine, wenn man ein Spiel, was im Grunde ja abgeschlossen und perfekt ist, ne, man hätte das Spiel nicht länger machen wollen, du hättest nicht einfach noch 7 Level hinten dran tun wollen und das Spiel dann auf eine 2-Stunden-Erfahrung verlängern, weil dann wäre es einfach komplett anderes Erlebnis gewesen.
Ja, dann wäre es zu lang wieder, ja.
Was wäre denn gegangen?
Ja.
Und da bleibt noch die Option, du kannst einfach mehr Level-Varianten einbauen, von denen du dann wegspringen kannst. Das ist hier nicht passiert. Oder du kannst einfach mehr Herausforderungen einbauen. Du kannst einen neuen, einfachen Schwierigkeitsmodus einbauen. Du kannst ein Tutorial einbauen. Und siehe, das ist alles passiert. Also, sie haben schon nicht alle Möglichkeiten genutzt, das Spiel zu erneuern und auf einen frischen Stand zu bringen, aber schon einige.
Ne, aber das sind zum Beispiel diese Challenges, würde ich sagen, sind einfach Modernisierung. Moderne Spieler hat ja Achievements, das sind in dem Form jetzt die Challenges. Das sind einfach so diese natürlichen Entwicklungen, die Videospiele in den letzten 30 Jahren mitgemacht haben, die da jetzt seinen Einfluss mit reinfinden. Das ist jetzt keine große Neuerung oder große Erfindung, diese Challenges. Das hat jedes Spiel.
Man muss auch überlegen, hätten sie das Spiel nur alle Welten hintereinander gemacht, klassisch, wie man es von anderen Spielen kennt, aber den Rest vom Spiel gleich gelassen, dann wäre es vielleicht länger geworden, aber auch wieder schwieriger, weil es gibt nämlich keine Speicherversion in der alten, keine Speicherfunktion in der alten Version. Das heißt, man hat diese eine Stunde durchgespielt und war dann fertig oder hat auf Pause gedrückt und die Stromrechnung in die Höhe getrieben.
Aber das ist ja nicht der Sinn dahinter, die Level irgendwie anders anzureihen.
Nein.
Ich würde aber auch behaupten, das, was sie gemacht haben, ist nicht konsequent. Also darauf kommen wir wahrscheinlich nachher noch, aber im Prinzip sind ja neue Challenges, Online-Modi und Cutscenes die Sachen. Ich denke, das ist vom Prinzip her sehr gut, hätte man aber in jedem Aspekt deutlich mehr machen können. Aber das, sehen wir wahrscheinlich dann im Gameplay noch. Irgendwas wollte ich noch zur N64-Version sagen. Naja, egal. Das war der Hauptpunkt.
Gut, dann schauen wir uns doch mal an, was wurde denn alles im Vergleich zu der Version von 1997? Auf die beziehen wir uns hauptsächlich. Es gibt, wie gesagt, noch das 3DS-Remake. Auf dem baut dann auch wieder einiges auf. Aber was hat sich denn so verändert, erneuert? Was wurde verbessert? Und vor allem, wie? Emil, du hast ja gesagt, du hast ein paar Informationen über die Grafik.
Das, was man als erstes sieht, ist natürlich die Grafik. Entwickelt wird das Ganze von WLAN Studios. Das ist gegründet von die Baller Brothers. Das sind die, die damals 1991 auch Vicarious Visions gegründet haben und die man zum Beispiel von Spyro oder Tony Hawk kennt. Mhm. Die haben ja, sind ja auf Nintendo vor ein paar Jahren zugegangen, ob sie nicht so ein AR-Spiel mit Mario Kart entwickeln können, aus dem dann Mario Kart live geworden ist. Dann haben sie noch Rollerball gemacht und sowas und jetzt, die letzten zwei, drei Jahre haben sie an Star Fox gearbeitet, was ich unfassbar interessant finde, weil du hast nämlich sogar, wenn du das Spiel durchspielst, getrennte Credits von WLAN Studios und von Nintendo. Du hast quasi zwei Credits. Es hat meines Erachtens noch nie ein Studio so einen großen Spot kriegt in dem Spiel und sich so abgehoben von Nintendo. Es ist auch, was die Leute, die mitgearbeitet haben an dem Spiel. Sie haben ihre eigenen Composer, ihre eigenen Artists. Es ist nirgends jemand drinnen, der von Nintendo mitgearbeitet hat. Sie verwenden die eigene Engine, die Wiper Engine, die im Docked-Modus zumindest stabile 60 FPS hat. Das hat kein anderes Star Fox bisher zusammengebracht. Star Fox Zero hat es versucht und ist teilweise auf 20 FPS eingebrochen. Die N64-Version maximal 30 FPS. Und sie verwenden auch kein DLSS oder irgendwas in die Richtung. Also das ist natives 1080p mit 60 Frames, was da rennt. Und das ist ja auch für Nintendo-Verhältnisse auch der Grafikstil, auf diese realistische Grafik zu setzen, was man ja eigentlich sehr wenig kennt im Nintendo-Bereich, holt schon einiges raus, das Spiel, aus der Konsolen.
Mhm. Ja, vor allem sieht man halt, direkt das erste Level ist ja schon ein Paradebeispiel für die ganzen Wassereffekte, was sie dann später mit dem Wasserplaneten nochmal auf die Spitze getrieben haben. Da sieht man schon sehr deutlich, wie das Spiel von der Leistung der Switch 2 profitiert und dass die Entwickler auch versucht haben, den Planeten möglichst mit Leben zu füllen, mit Dynamik zu füllen, weil ich habe es auch im Podcast mit Alex schon gesagt, anhand von dem Trailer und der Demo-Version, allein die allererste Mission, es fühlt sich endlich mal an, als würde man wirklich durch eine angegriffene Stadt fliegen und nicht nur durch eine Aneinanderreihung von großen Klötzen.
Und auch im Weltraum, du hast rund um die Meteoriten, die nicht fürs Gameplay relevant sind, die rein als Hintergrunddekoration sind. Du siehst recht weit, hast hinten den Sky-Ding, wie heißt's, wurscht. Und das hat's einfach früher nicht gegeben, weil es in der Form einfach technisch nicht möglich war. Und das hat ja auch der Kaya Imamura, der originale Designer von Star Fox, der ja 2021 retired ist bei Nintendo. Also das war jetzt dann quasi das erste Star Fox, was entstanden ist, wo er schon in Pension war, hat gesagt, es ist eigentlich dieses, weil sich ja die Charaktere stark geändert haben, genau dieses hyperrealistische Design ist das, was sie am N64 eigentlich haben wollten, aber natürlich technisch sind sie nicht so weit gekommen.
Ich weiß aber auch nicht, ob ich das nur positiv sehe. Also ich gebe euch recht, also ich hatte die Erfahrung bei Conaria, dass ich das Spiel im Kopf hatte vom N64, 3DS, bla 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 und völlig überfordert war, weil ich erstmal gar nicht gecheckt habe, was sind denn jetzt eigentlich die Gegner und was nicht. Und ich irgendwie die Erwartung hatte, ja okay, gut, hole ich halt die Medaille im ersten Run und war aber, wusste erstmal gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Das hat sich relativ schnell gelegt, dadurch, dass man auch Conaria einfach 10.000 Mal in diesem Spiel spielt. Aber teilweise war es für mich schwierig zu unterscheiden, was ist ein Gegner, was nicht, was kann ich abschießen, was nicht. Und das war halt sehr, sehr offensichtlich im N64-Spiel.
Das ist aber ein Liederpunkt, der vor allem bei Bossgegnern mir aufgefallen ist, weil du im N64 hast du halt wirklich dieses gelb-leuchtende Viereck oder Sechseck, weil die Grafik das nicht anders darstellen kann, was du definitiv abschießen musst. Jetzt ist es halt ein klein leuchtender roter Kreis und das könnte genauso ein Feuer sein, was dort brennt oder sonst irgendwas. Man ist sich nicht ganz sicher, ist das jetzt die Markierung für den Spot oder nicht. Aber wie du auch sagst, es legt sich recht schnell, weil das Spiel basiert ja darauf, dass du es immer wieder wiederholst und dass du weißt, wann welche Gegner wann wo spawnen und dass du vorbereitet bist. Und dann erkennst du es eigentlich eh recht schnell.
Ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Vor allem habe ich das bei dem Level Katina gemerkt. Katina ist ja eins dieser freieren Areale, wo man sich frei bewegen kann. Ich sage immer dazu, das ist das Independence Day Level, wo dann das große Raumschiff kommt, was man besiegen muss. Und da unterstützt man ja quasi die vor Ort ansässige Armee und man wird sogar darauf hingewiesen von dem Anführer dort, bitte schieß nur auf die Feinde, nicht auf unsere Leute. Und wenn du einfach draufballerst, ballerst du halt einfach alles über den Haufen. Und das waren so die Momente, wo ich mir einfach angewöhnt habe, einfach immer den Laser aufladen und das, was er anvisiert, Feuer frei und schieß. Weil ganz ehrlich, ich gucke da nicht noch auf die Karte, was ist jetzt da farblich markiert als Gegner und was nicht. Ich habe alles über den Haufen geballert an der Stelle und deswegen, ich kann das auch nachvollziehen, dass es durchaus unübersichtlich ist.
Das war beim Original auch und ich glaube, das ist eine bewusste Designentscheidung, dass du nicht so richtig unterscheiden kannst bei Katina, ob das jetzt deine Freunde sind oder nicht. Auf der anderen Seite hat es ja auch keinen negativen Effekt, wenn du einfach alle von den Huskies niedermetzelst.
Ist übrigens nicht nur dir aufgefallen, dass das das Independence Day Level ist. Der Pilot, der Verbündete, heißt gleich wie der Charakter aus Independence Day.
Gut, ist ja nicht von der Hand zu weisen, wo die Inspiration für dieses Welt herkommt.
Also sie haben mehrere solche Easter Eggs drin. Sie haben Easter Eggs und Star Wars natürlich drin, an Star Trek, an Matrix. Ja. Sie haben sich da ziemlich ausgetobt.
Bietet sich ja auch natürlich voll und ganz an, bei so einem Spiel das zu machen.
Untypisch für Nintendo jetzt, meines Erachtens noch.
Was ich jetzt ganz gerne mal aufgreifen würde, ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Und zwar habe ich gerade eben diese offenen Areale angesprochen. In diesen offenen Arealen gibt es ja auch immer das, oder oftmals das Konterteam zum Star Fox Team oder Team Fox, nämlich das Team Star Wolf. Die sind ja so ein bisschen die Handlanger des Antagonisten. Und was mir aufgefallen ist im Vergleich zur ursprünglichen Version ist, wenn du triffst mehrmals auf diese Gruppierung, jetzt kannst du die in deinem ersten Treffen vollkommen besiegen. Und dann, wenn du wieder auf die triffst, sind die Sprüche, mit denen die sich entgegenkommen, anders da. Das heißt so, neue Schiffe, gleiche Gesichter und so ein Kram. Aber interessant finde ich, man hat unten, wenn die ihre Kommandos geben und miteinander reden, sieht man immer diese Videobilder. Und da zeigen die dann Verletzungen und Pflaster und so ein Kram. Das gab's auf dem N64 auch schon, dass man die mit den biomechanischen Modifizierungen dann gesehen hat, mit Halskrausen, Augen, Pflastern und so weiter. Aber auf dem N64 war diese Darstellung da, egal ob man sie vorher besiegt hat oder nicht.
Rein storybasiert, wo du gerade warst. Jetzt basiert es wirklich darauf, wie weit du gekommen bist. Ja.
Genau, und das sind so kleine Änderungen, wo ich sage, das sind so Details, die fallen mir dann auf, die finde ich super. Ich kann ja sagen, wie oft ich da saß und meiner Frau erzählt habe, wie toll ich das finde, wenn die Kamera außen vorbeigeht und man sieht einfach so Risse und Kratzer auf den Fensterscheiben, was natürlich damals einfach schlicht limitierend war, dass man sowas nicht wahrnehmen konnte. Aber das sind so Kleinigkeiten. Auch zum Beispiel hat man ja diese First-Person-Cockpit-Ansicht und früher war das immer so, auf dem Cockpit-Display, was man vor sich hat, war dann eine Spiegelung vom Fox McCloud zum Beispiel zu sehen. Jetzt ist die weg, aber dafür hat man dann zum Beispiel Anzeigen über den Flügelmodus. Sind die Flügel eingefahren? Sind sie ausgefahren? Sind sie in der Zwischenstellung? Und das sind eben Kleinigkeiten, die mir gefallen. Es sind aber auch Kleinigkeiten, die oftmals das Spielverhalten beeinflussen. Es gibt zum Beispiel ein Level, wo man durch solche Strudel, sage ich mal, durchfliegt und das ist auch kein großer Spoiler, wenn man da mehrere davon oder alle davon erwischt, kommt man in eine alternative Route rein. Jetzt ist es beim N64 so aber, dass der Arwing dann völlig durchdreht, sobald man durch den ersten durchgeht. Dann ist auch die Steuerung etwas schwieriger. Hat man das in der First-Person-Ansicht, da wird einem regelrecht schlecht, wenn man das sieht und es ist nahezu unmöglich zu steuern. Auf der Switch 2-Version, wenn man da in der First-Person-Ansicht, Cockpit-Ansicht ist, passiert gar nichts. Man kann einfach ganz normal weiterfliegen und die Steuerung dreht nicht vollkommen hohl und es ist dadurch ein bisschen leichter, finde ich. Und das sind halt kleine Änderungen.
Du hast, weil du das erwähnt hast mit den Warps, wenn du durchfliegst, hast du, zumindest hatte ich das in einem Podcast gehört und es deckt sich mit meiner Erinnerung, bin ich durch die Warps im M64 geflogen oder war ich dazu dumm als Kind? Das weiß ich gar nicht. Jedenfalls hast du da gar keine Lines am Ende des Tages. Die sind da in einem total weirden Space, wissen gar nicht, was abgeht, aber juckt keinen. Und du hast jetzt halt wirklich viele Dialoge, die hinzugekommen sind, die Sinn ergeben und auch wirklich so der Immersion helfen.
Ja.
Sie haben ja teilweise ein bisschen die Story gefixt, was sowas betrifft. Na, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es am N64 war, aber es gibt diesen Endboss, der Sleepy besiegen kann und dann stürzt Sleepy ab und das beeinflusst dann ja deine nächste Mission, weil du dann Sleepy retten musst. Ne? Das war am N64 nicht so gelöst. Das war logisch komplett dran vorbei irgendwie, soweit ich das mitgekriegt habe. Und jetzt ist es storymäßig. Wie war es denn am N64? Wie bist denn du zu dem Level gekommen?
In dem Sleepy genommen wurde von dem Gegner und runtergeschleudert wurde.
Okay, passt.
Aber bei mir. Ich meine, das war genau das Gleiche.
Naja, vielleicht. Soweit ich das interessiert habe, ist er aus Tollpatschigkeit abgestürzt und nicht vom Endboss her.
Ich glaube, der Endboss hat ihn.
Es ist allgemein, da möchte ich allgemein erwähnen, dass vor allem Sleepy einen ziemlichen Charakter-Change durchgemacht hat von dem kompletten Vollidiot des Teams, dem alles nur daneben geht, zum quasi Ingenieur des Teams.
Das ist richtig, ja.
Ja, es gibt allgemein so einige Anpassungen. Ich meine, wir haben zum Beispiel auch einen kompletten Prolog mit dazu bekommen, der leider nur als Zwischensequenz da ist. Ich hätte das gerne als irgendeine Form von kleiner, kurzer Mission gespielt. Das hätte ich ganz schön gefunden. Das ist, ja, es trägt zu dem ganzen Charakterbuilding nochmal so ein bisschen bei von den Figuren. Es sind auch ganz subtile Sachen. Zum Beispiel war Peppy früher auf der Anzeige her rot und Fox McCloud war gelb. Und das haben sie jetzt geswitcht. Jetzt ist Peppy gelb und Fox ist rot. Keine Ahnung, warum man solche Details dann ändert. Wahrscheinlich passt rot mehr zu einem Anführer. Aber allgemein muss ich sagen, die ganzen Synchronisationen, die Sprachausgabe, die Story-Ergänzungen.
Na gut, nee, dafür ist es nicht alt genug. Aber bei Star Trek haben sie auch geswitcht von gelb-rot auf rot-gelb. Weil Kirk trägt ja gelb.
Die Red Shirts.
Und die Red Shirts waren früher die Ingenieure und inzwischen tragt aber Kommando rot und die Ingenieure tragen gelb. Das könnte. Egal. Naja, Theorie.
Also, ich würde ihnen zutrauen bei den Gags, die sie sonst drin haben, dass das Absicht ist.
Ja.
Habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt?
Englisch.
Deutsch.
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 Okay, dann haben wir zweimal Englisch, zweimal Deutsch. Sehr gut.
Also ich habe gelesen und gehört, dass die deutsche Synchronisation wirklich gut sein soll. Ich stelle aber aus Prinzip jedes Spiel auf Englisch um, in dem Moment, wo ich es kriege.
Ich habe die Lines halt auf Englisch jetzt noch im Kopf und das hat das nicht funktioniert in der Demo
noch
für mich.
Dazu, ja. Es ist einfach nur Barrel-Roll.
Auf der anderen Seite haben sie solche Lines aber auch entfernt. Es gibt zum Beispiel ein kleines, ich will jetzt sagen Easter Egg, aber man kann beim allerersten Boss, wenn man durch seine Beine durchfliegt und ein Looping fliegt und keinen Schaden dabei nimmt, bekommt man A, ein Extra-Leben und früher okay. Wurde das belohnt mit, hey, das hast du gut gemacht, Fox, oder well done, Fox. Diese Sprachkommandos, man kann das heute immer noch machen, kriegt auch immer noch ein extra Leben, aber diese Sprachkommandos sind nicht mehr da, vermutlich um den Fluss sonstiger Kommunikation nicht zu schaden, weil so ein Funkspruch hat dann ganz oft auch mal eine Ansage vom Endgegner unterbrochen einfach. Sie hat auch nicht irgendwie groß dazu beigetragen, aber das sind halt eben ganz, ganz kleine Details, wo man solche Änderungen feststellen kann.
Aber du hast gerade was Gutes.
Ein bitte, halbwegs oder für mich relevantes Detail, die, ich sage jetzt mal, Sichtbarkeit von was es gibt. Also ich wusste als Kind nicht, dass es Medaillen gibt. Da habe ich dann irgendwann, als ich mir auf YouTube Sachen angeguckt habe, okay, es gibt Medaillen. Und dann war ich irgendwann mit 10 Jahre später oder keine Ahnung was, völlig geflasht, dass es einen Hard Mode gibt. und jetzt kann man sagen, okay, wird alles einfacher und sichtbarer. Ich finde aber die Kombination aus, es wird dir nichts gesagt, also nicht, wo es alternative Routen gibt, wie viele Punkte du für eine Medaille brauchst, etc. War alles völlig intransparent bei Star Fox oder Lighted Wars. Und jetzt siehst du, wenn du auf Pause gehst, wie viele Punkte du brauchst. Du siehst, wo hast du alternativen Routen gefunden und nicht. Und ich finde die Kombination aus, du hast damals keine Ahnung gehabt und jetzt ist es sichtbar irgendwie ganz cool.
Aber das siehst du auch erst, nachdem du es gespielt hast. Also wenn du eine Welt, zumindest war das so meine Erfahrung, wenn du eine Welt zum ersten Mal spielst, siehst du nicht, welche Bedingungen du brauchst für eine alternative Route oder für Medaillen. Bei alternativen Routen ist es natürlich relativ easy, weil deine Truppenmitglieder, die geben natürlich Hinweise, hey, guck dir das mal an, flieg da mal durch oder hey, folge mir oder schaffst du es hier lang zu fliegen. Das sind dann so
diese Hinweise. Aber das machen sie ja nur teilweise, wenn du vorher schon Sachen erfüllt hast. Auf was ich da raus wollte, ist, das hebt diesen neuen Challenge-Modus sehr hervor, weil eben genau das, was du jetzt zum Beispiel gemacht hast. Wie kommst du auf die Idee, dass du ein Looping durch den unterm Hodensack des Gegners machst? Der Challenge-Modus, du kannst jetzt entweder selbst draufkommen im Adventure-Modus oder du gehst in den Challenge-Modus und hast genau das dann dort als Mission und kommst dann drauf, hey, das ist was, was in dem Spiel drin ist und für was mir die Entwickler belohnen. Und dadurch lernst du auch diese undurchsichtigen Challenges, die notwendig sind, um gewisse Highscores zu erreichen oder um gewisse Sachen zu erreichen in diesem Challenge-Modus. Und es hat da teilweise Sachen drin gegeben, obwohl ich mehrere Star Fox gespielt habe, habe ich nie gewusst, dass das existiert. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich Lylat Wars auspack, wird es dort genauso existieren wie da. Ich hätte es aber ohne den Challenge-Modus nie gefunden.
Ja, es ist halt schade, es geht halt viel verloren, was Entwickler eingebaut haben an Kleinigkeiten, an Nettigkeiten, an Gimmicks, an Herausforderungen oder auch an Belohnungen, die es für bestimmte Sachen gibt, die man ohne so etwas wie den Herausforderungsmodus einfach gar nicht sieht, gar nicht wahrgenommen hat oder wahrgenommen hätte. Das finde ich immer sehr schade.
Hat auf der anderen Seite den Effekt, dass du nach 2 Jahren noch immer was Neues entdecken kannst, was es dann wieder cool macht. Aber mir ist die andere Variante, ich bin ja nicht gezwungen, diese Auflistung zu nutzen. Ich meine doch, wenn ich es 100% spielen will und alle Medaillen will, bin ich dann gezwungen. Aber im Adventure-Modus bin ich nicht dazu gezwungen und kann es mir ja selber holen, wenn ich es brauche. Und ich habe es lieber, wenn mir das Spiel das selbst eingebaut, sinnvoll serviert und mir vielleicht dazu belohnt, als wenn ich auf irgendein Wiki gehe und dort nachschaue.
Ja, aber wenn du das willst, kannst du die N64-Version oder die 3DS-Version spielen.
Ja. Und du bringst gerade ein entsprechendes Thema mit ein, nämlich den Herausforderungsmodus, weil ich wollte ganz gern auch mal mit euch drauf eingehen, auf die unterschiedlichen Spielmodi, die uns die Star Fox jetzt hier bietet. Weil was hatten wir früher? Früher hatten wir den Story-Modus und wir hatten einen lokalen 4-Spieler-Multiplayer. Wenn mich nicht alles täuscht, war es das dann. Aha. Jetzt haben wir hier, wir haben die Kampagne, den Story-Modus, wir haben Herausforderungsmissionen, wir haben Online-Ranglisten, wir können die Kampagne koop-mäßig spielen, wir haben einen lokalen Mehrspieler, wir haben einen Online-Multiplayer-Modus. Das ist schon eine solide Packung.
Also die Kampagne Kampagne-Koop spielen kannst du vorher genau gleich gut, indem einfach 2 Leute den Controller in die Hand nehmen, weil mehr ist der Koop-Modus da auch nicht.
Ja, das ist richtig. Der eine fliegt quasi, der andere schießt. Das ist die lokale Koop-Version von dem Spiel, von der Story. Online-Story gibt es da nicht. Wäre natürlich sicherlich ganz interessant gewesen, wenn man gesagt hätte, man macht daraus wirklich ein 4-Spieler- Offline-Online-Koop-Spiel, wo jeder eins der Teammitglieder übernehmen kann. Bedingt aber natürlich, dass es verschiedene Sachen wie diese alternativen Routen oder bestimmte Story-Ereignisse so nicht stattfinden könnten.
Genau, das gibt das Spiel in der Form nicht her. Das ist viel zu stark getaktet mit diesen ganzen Events. Du weißt nicht, es passiert ja ständig was, die ganze Zeit. Entweder es kommt ein Charakter, es kommt ein Gegner, es kommt irgendwas, was du abschießen kannst, sonst irgendwas. Und du würdest das einfach rausnehmen, das wird dann nicht mehr funktionieren.
Das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können, wäre halt so ein Modus wie bei Halo. Ne, bei Halo spielst du den Master Chief, wenn du alleine spielst, und du spielst 2-mal den Master Chief, wenn du im Koop-Modus spielst. Und das hätte hier auch funktioniert. Ich meine, es passt natürlich storymäßig überhaupt nicht, aber das ist beim Koop-Spielen ja auch Wumpe. Ne, du siehst dann halt eine Figur, die dann quasi du bist, und das sind aber 2 Personen. Also
aber das, die Level
oder du machst es wie in Perfect Dark und spielst dann die Gegner.
Aber die Level und die ganzen Spawns sind so aufgebaut, dass du als einzelner Spieler, wenn du perfekt spürst, alles killen kannst. Das ganze Prinzip fällt, wenn du es zu zweit spürst.
Ja, müsstest du halt gucken, wie es geht. Offensichtlich geht's nicht, sonst hätte Nintendo das vielleicht gemacht.
Zumindest nicht bei dem Aufbau jetzt, ne? Aber es ist ja immer eine Überlegung, was kann man noch rausholen aus der Art des Spiels, aus der Reihe, ja, aus den Figuren? Was wäre noch möglich? Und gerade wenn du halt ein festgesetztes Team aus 4 Mitgliedern hast, dann kann man ein Spiel auch so designen, dass du das alleine wunderbar spielen kannst. Man kann aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Emil, alles ist so angeordnet, dass es für einen Spieler ist, dann kann man das, wenn man das entsprechend mit einprogrammiert am Anfang und man spielt es zu zweit, die Story, kann man die Gegneranzahl auch entsprechend anpassen. Ich meine, es ist ja nichts anderes, wie wenn ein Spiel über einen leichten Modus und einen schweren Modus verfügt, wo die Gegner entweder mehr sind oder mehr aushalten. Und so hätte man eine Version mit einem Spieler oder mit mehr oder anders platzierten Gegnern, wenn man zu zweit spielt. Also Möglichkeiten gibt's ja.
Ja.
Würde nicht den Sinn von Star Fox wiedergeben, weil du dann nicht alle Gegner am Bildschirm mit einer Combo killst, weil es gar nicht mehr möglich ist. Und genau das ist ja, das nimmst du jetzt die normale Waffen, um alle zu killen, oder nimmst du die Bomben, um alle zu killen? Und genau das ist für mich einer der wichtigsten Faktoren des Spiels, der dann nicht mehr funktioniert, sobald du mehr Gegner am Bildschirm hättest, als strategisch möglich sein zu vernichten. Aber es ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Wir haben noch andere Modi. Hat jemand vielleicht den Multiplayer-Modi ausprobiert?
Bislang nicht nur lokal. Ich habe aber kein Nintendo Switch Online mehr. Aus Gründen, zu denen wir bestimmt am Ende noch kommen. Dementsprechend gibt es ein Ranking-System oder so. Also grundsätzlich ist der Lokale ja, ob ich jetzt gegen Bots oder gegen reale Leute spiele, das Gleiche vom Grundprinzip her. Macht das irgendwas noch mehr, außer dass ich dann gegen reale Personen spiele?
Ne, es gibt 3 Modi. Es ist jeweils 4 gegen 4. Es gibt 3 Karten. Jede Karten hat einen von die 3 Modi. Und das war es bisher im Großen und Ganzen. Ist die Frage, ob da mit einem Update noch sonst irgendwas kommt. Aber ich finde es von der Idee her nett, aber man hätte zumindest alle 3 Karten auf alle 3 Modi ausbauen können oder mehr Karten. Warum haben es von 16 Level nur 3 quasi in den Multiplayer-Modus geschafft und so? Und ich muss ehrlich sagen, der Modus, wo du nicht on rail shootest, sondern wo du frei rumfliegst. Ich habe es schon immer gehasst in Star Fox und ich werde es immer hassen, weil ich muss immer zum Rand fliegen, umdrehen und dann züllen und schießen und dann ist der Gegner schon wieder an mir vorbei, dann muss ich wieder weiter geradeaus fliegen und umdrehen und es ist immer dasselbe Scheißdreck. Und na, ich will das nicht. Und ich will keinen eigenen Modus, der nur auf dem basiert.
War es nicht auf dem 3DS sogar so, dass man in dem lokalen Multiplayer auch den Landmaster, das ist ja das Panzerfahrzeug, dass man das auch den spielen konnte?
Das ist eine hervorragende Frage, die bestimmt keiner beantworten
kann. Nicht, dass man den in Star Fox Command hat spielen können. Ne? Da war es ja recht viel Touchscreen und Steuerung. Achso.
Ich meine das Star Fox 64 3D.
Achso.
Da gab es ja auch diesen lokalen Multiplayer. 3DS, genau. Und ich meine, man konnte dort auch mit dem Landmaster im Multiplayer spielen.
Das mag sein, den Multiplayer habe ich, glaube ich, nie gespielt.
Dito, ja.
Was aber ganz schön ist beim Multiplayer, muss man sagen, und das hat Nintendo in letzter Zeit bei vielen Spielen gemacht, ist, dass man A, nicht nur Game Share hat, das heißt, das Spiel zum Multiplayer spielen nur ein Modul gebraucht wird, sondern dass man das sogar mit der Switch 1 mitspielen kann. Das geht ja auch bei Mario Tennis geht es ja auch oder bei Donkey Kong Bonanza geht es ja auch.
Hast du das jemals probiert?
Ich habe das mit meiner Tochter gemacht, ja, die hat nur eine Switch 1.
Ich habe das nur lokal, 2-3 Mal ausprobiert. Und es war jedes Mal unspülbar. Und deswegen habe ich es jetzt bei Star Fox gar nicht mehr probiert. Und wir sind gegenüber gesessen. Wir haben letztens erst Super Mario Wonder probiert, diesen Multiplayer, der super toll wäre, wenn er Online-Feature hätte, die er nicht hat. Und es hat geruckelt, es war eine komplette Katastrophe.
Kann ich so nicht bestätigen. Also bei uns hat es gut funktioniert und meine Tochter hat eine relativ geringe Frusttoleranz. Wenn das ruckeln würde oder nicht spielen würde, dann müsste ich in den Laden fahren, eine neue Switch kaufen, weil die gegen die Wand fliegen würde. und das ist nicht passiert. Dementsprechend Nee, wir fanden das gut, hat Spaß gemacht und vor allem gab es ihr die Möglichkeit, an einem Spiel teilzunehmen, was sonst nur ich und mein großer Junior spielen könnten. Und so kann sie selbst mit einer alten Switch, auch Mario Tennis und so weiter, konnte sie da wunderbar dann mitspielen. Und eben auch Star Fox, aber das hat ihr prinzipiell nicht gefallen. Da guckt sie lieber nur zu.
Okay.
Wobei mir gerade einfällt damals, wir haben bei Launch Captain Toad ausprobiert, auch noch. Entschuldige, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber das waren auch zwei Switch 2.
Es war damals auch mehr zwei Switch 2. Und es war wirklich schon zwei, drei Mal, dass wir probiert haben, verschiedene Spiele, und es war jedes Mal grauslich und deswegen würde ich nehmen. Das Feature hat mir nämlich überzeugt, weil es eine super Idee ist und ich stimme dem zu. Du streamst auf drei andere Plattformen, hast gleichzeitig technisch interessant, weil jede Plattform hat eine andere Sichtweise, wird zusätzlich Ding und es wird runtergerechnet und gestreamt und was weiß denn ich. Aber bisher bin ich leider nicht überzeugt.
Dann klingt es für mich erstmal wie ein Du-Problem.
Ja, ich befürchte.
Weil bei mir funktioniert's.
Was ich geil finde an dem Multiplayer-Modus ist die Nutzung der Kamera. Ich habe ja neulich einen Artikel fürs NMAC geschrieben, wo ich mal alle Spiele aufgezählt habe, die die Kamera der Switch 2 tatsächlich nutzen. Das waren an zwei Händen abzuzählen. Ich habe gedacht, es wären erheblich mehr, aber nein, es gibt praktisch keine. Und dieses Spiel hat ja die Kameranutzung und modelliert da auf dein Gesicht quasi die Star Fox oder Star Wolf oder auch ein paar Gegner, je nachdem, wen du gerade darstellen möchtest. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich finde es richtig cool und es ist einfach sehr gut gemacht und das macht das ganze Spiel noch viel immersiver, wenn du da zum Beispiel Peppy reden hörst, dann mit einer Stimme von wem anders, aber trotzdem ist es schon ziemlich cool gemacht.
Ja. Besitzt ihr die Kamera?
Ja. Ich habe mir tatsächlich zwei Kameras gekauft, nämlich einmal die Piranha-Pflanzenkamera und einmal die offizielle Nintendo-Kamera.
Ja.
Die haben... Die sind qualitativ beide unterirdisch und zwar deswegen, weil die Nintendo-Kamera ja mit 1080p immerhin Video aufnimmt, aber die hat ein Sichtfeld von gefühlten 470 Grad und wenn es dich dann auf dem Sofa erwischt so, dann bist du trotzdem nur 4x3 Pixel groß. Nichtsdestoweniger funktioniert es aber auch mit dieser geringen Auflösung, die Figuren im Spiel richtig zu animieren. Das heißt, die animierten Figuren sehen erheblich besser aus als das Kamerabild, was die Kamera von mir einfängt.
Wäre ja mal eine tolle Idee für ein Update bei Mario Kart.
Ja.
Es ist ganz lustig, wie Nintendo immer aus dem Random solche technischen Easter Eggs ausbockt, die dann aus irgendeinem Grund technisch einfach einwandfrei funktioniert. Das beste Beispiel für mich ist der Wii Speak. Du bockst ein Mikrofon direkt über die Lautsprecher von deinem Fernseher und du kannst mit den Leuten im selben Raum reden und das hört überhaupt nichts von dem Spül und so laut du es auch drehst und solche Geschichten. Und das jetzt wieder eben, wie du sagst, diese Piranha-Pflanze hat was? Eine 360p-Kamera drin oder irgend sowas ganz grauenhaftes.
Ja. Okay.
Ich hab die auf dem Schreibtisch stehen, dafür reicht's, ne? Weil da bin ich nah genug dran und bin auch alleine. So. Abgesehen davon sieht sie wahnsinnig cool aus auf dem Monitor.
Ja, es ist halt enttäuschend, dass es die eine gibt, die ein halbwegs gutes Bild hat und die cool ausschaut, hat ein grauenhaftes Bild. Aber ich habe auch Bade, natürlich.
Ist das Bild, mit dem wir dich gerade sehen, wenn auch die Zuhörer nicht ahnen, die Piranha-Kamera?
Nein, das ist eine ganz andere, eine Elgato.
Ich dachte schon, da wäre ich jetzt beeindruckt gewesen.
Was ich aber sagen muss, was mir besonders gut gefällt, ist bei diesen Kommandos, die unten drunter sind, seien es jetzt im Multiplayer mit der Kamera und den Animationen drüber oder auch während einem normalen Spiel. Ich finde das irgendwie ein bisschen sympathisch, dass diese Videos da unten mit 20 FPS laufen. Die wirken ein bisschen abgehackt, ein bisschen ruckeliger. Weiß nicht, mir gefällt das.
Ich glaube aber, das ist ein stilistischer Grund, was Sinn macht bei so einer Übertragung in einem Cockpit. Wieso solltest du eine voll flüssige Übertragung haben bei sowas? Ne? Das macht ja eigentlich schon keinen Sinn, dass du den anderen siehst. Du solltest ja eigentlich vorn rausschauen, damit du nirgends reinfliegst. Aber gut.
Nee, aber das ist auch wieder so ein kleines Detail, wo ich sage, das finde ich echt super. Das gefällt mir wirklich gut.
Was mir sehr gut gefällt, etwas noch, den Soundtrack.
Ist so geil.
Ganz richtig. Also es ist ja diesmal ein amerikanischer Komposer. Sie haben sich Stephen Barton hergeholt, den man kennt von Modern Warfare. Er hat einen Grammy gewonnen für Jedi Knight oder eins von diesen zwei Jedi-Spiele von EA, die da rauskommen sind. Und es ist ein Wahnsinn. Sie haben da in die Abbey Road Studios aufgenommen. Also es ist wirklich ein Orchester-Soundtrack. Und ja, es hört sich einfach so gut an und das passt so gut zu den einzelnen Szenen. Also sie haben sich wirklich in die Zeit gelegt und ich freue mich schon drauf, dass der auf Nintendo Music erscheint.
Freue ich mich auch schon. Es gibt ja 7 Songs schon, aber die sind nur 27 Minuten lang, da hast du nicht lang was von. Ich freue mich auch schon richtig drauf. Ich habe tatsächlich manchmal das Spiel einfach im Menü an, weil dieser Menü-Sound, der ist natürlich schon ziemlich alt und lang, also der war schon im Originalspiel drin und ist halt jetzt orchestral und so. Den kann ich einfach eine Dreiviertelstunde lang hören, ohne dass es mich nervt. Und das ist bei Musik wirklich selten so, bei Menümusik.
Ja, und gerade beim Menü, wo du es ansprichst, da gibt es eine Sache, die weggefallen ist, die mir fehlt. Ich mochte beim N64 das Opening. Diese Musik, diese Szene, wie die durch das Schiff rennen. Und das fehlt mir.
Ja, verstehe ich.
Hast du das jetzt in die Zwischensequenzen? Am Anfang, ich glaube schon, oder?
Ich wüsste nicht. Also mir ist es bisher nicht aufgefallen.
Ich muss sagen, ich habe die erste Zwischensequenz einmal angeschaut in der Demo und seitdem immer wieder übersprungen.
Ja, deswegen. Aber und die fand ich immer sehr, sehr ikonisch. Das fand ich immer toll. Aber gut.
Weil die halt auch so witzig gelaufen sind auf dem N64.
Ja.
Ja, und genau da kommen wir nämlich zum Punkt, die sind so witzig gelaufen. Lass uns doch mal über das prinzipielle Redesign der Figuren sprechen. Das wurde ja sehr kontrovers aufgenommen in den ersten Trailern. Wie empfandet ihr das denn? Weil ich persönlich muss sagen, ich komme sehr gut klar mit dem Redesign der Figuren, weil gerade bei Fox McCloud muss man sagen, bei den Leuten war natürlich ein Bild im Kopf durch den Super Mario Galaxy Film, wo die Darstellung ja doch eher der klassischeren, comichafteren Darstellung entspricht. Und dann im Spiel kam eine eher realistischere Version, so, keine Ahnung, ohne Hals, nur Nacken und diese leicht gekrümmten Läufer. Es war dann doch eine stark abweichende Darstellung.
Also das hat wie kam die bei euch an? Das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Erstens einmal überhaupt das Cameo im Film, weil das war ja ein komplettes Abgehen. Es hat ja bisher bei Nintendo rein Pikmin-Franchises switchen dürfen. Und jetzt darf plötzlich Fox im Mario-Universum auftauchen. Aber sie haben dort sowohl ein neues Design von Fox, weil er schaut schon besser neuer aus als jetzt in die Spiele, weil es natürlich auch viel höher aufgelöstes und aufwendigeres Design ist. Und dann kommen sie plötzlich 2 Monate später mit dem wirklichen Design her. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich muss aber sagen, eine der großartigsten Dinge, die Nintendo medial, abgesehen von Videospielen, je in die Welt gesetzt hat, war die E3-Pressekonferenz, wo sie Muppet-Figuren gehabt haben. Und da hat es Star Fox Muppets gegeben. Und ich habe im ersten Moment, wo ich die gesehen habe, dieses Redesign. Erstens einmal ist es mir überhaupt nicht wirklich aufgefallen. Ich habe mir im ersten Moment gedacht, ja, das sind moderne, grafisch moderne Darstellungen von diesen Charakteren. Und war dann, wo ich dann gelesen habe, dass die Leute sich aufregen drüber, habe ich diese Parallele zu diesen Muppets gezogen und ich liebe es. Ich will einen ganzen Film haben mit den Star Fox Muppets und das Spiel ist jetzt mein Star Fox Muppet Spiel. Ich bin begeistert.
Ja.
Ja, das war die von 2015 und diese Muppets-Figuren, die haben ja ihren Ursprung von dem Design der Super Nintendo-Version. Die waren ja da auf den Artworks mit drauf. Zumindest war das daran angelehnt.
Aber wie eben Imamura gesagt hat, sie schauen jetzt so aus, wie sie damals wollten, dass sie ausschauen.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich finde, es sieht wahnsinnig gut aus, das Spiel. Ich habe auch sehr wenig Berührungspunkte bislang mit denen gehabt. In Starlink sahen die alle okay aus, aber halt nicht mega geil. Und ich finde, sie sehen halt jetzt super realistisch aus. Ich meine, für halt Fabelwesen im Grunde. Finde ich. Also ich habe nichts an dem Design auszusetzen, gar nichts.
Ja, ich finde auch, das passt sehr gut. Also es wird ja teilweise das Slippy so glitschig aussieht, aber mein Gott, er ist halt ein Frosch. Ich finde, das passt auch einfach. Cat gefällt mir nicht. Also da mochte ich das N64 besser. Irgendwie ist sie jetzt, ich weiß nicht, sehr undefinierbar. So ein bisschen irgendwie so ein Ohrring dran, aber auch nicht wirklich. Und das weiß nicht, was die sein soll. Aber das ist halt Nitpicking. So, wenn man die Main-Charaktere anguckt, ist das einfach ein Stil, der mich zu keinem Zeitpunkt genervt hat. Die Charaktere sind dadurch sehr ausdrucksstark. Und ich meine, es wurde ja viel Lore noch quasi nicht hinzugedichtet, aber kontextualisiert und dementsprechend finde ich das sehr passend.
Ja, nee, also ich muss auch sagen, ich kann verstehen, dass Leute über sowas meckern, weil der Mensch halt immer ganz gern über Dinge meckert. Ich beschwere mich auch, wenn ein Supermarkt seine Regale umräumt. Aber dieses Redesign hier, das funktioniert von der ersten Szene an. Ja, das fühlt sich stimmig an, das passt optisch, ist diese ganze Welt stimmig ineinander, was die Figuren und die Welten angeht. Und deswegen kann ich das nur gutheißen, das Design der Figuren.
Ja.
Jetzt ist das Spiel ja auf der Switch 2 erschienen und zwar exklusiv auf der Switch 2. Das heißt, es gibt keine Switch 1-Fassung und eine Switch 2-Edition. Das ist ein vollwertiges Switch 2-Spiel. Dementsprechend hat es natürlich auch Features der Nintendo Switch 2. Wir haben ja gerade schon über die Game Chat und Kamera-Funktion gesprochen. Es gibt aber auch den Maus-Modus. Habt ihr den mal ausprobiert?
Du hast ihn offensichtlich ausprobiert, weil du hast ihn vorher ja schon angeteasert. Du hast nur nicht gesagt, dass das der Mausmodus ist, ne? Du hast ihn als Ego-Modus bezeichnet. Ich bin im Tutorial, habe ich mich verdruckt und bin gezwungen worden, ihn auszuprobieren. Dadurch, dass ich aber meistens auf der Terrasse sitze und keinen Tisch habe oder irgend sowas, habe ich ihn dann gleich wieder deaktiviert und habe ihn seitdem nie wieder gesehen.
Ja. Das ist es nämlich. Das ist ein nettes Gimmick und eine nette Spielerei, aber in Summe und im Design des Spiels her funktioniert es für mich nicht.
Für mich funktioniert es halt deswegen nicht, weil ich meistens mit dem Pro-Controller auf der Couch spiele und gar nicht mit den Joy-Con. Und ne, ich habe das bei manchen Spielen ausprobiert, also gerade Civ 7 zum Beispiel, da bietet sich so ein Mausmodus einfach an, aber auch da ist er nicht wirklich nötig. Ich habe tatsächlich bislang kein Spiel gesehen, wo ich dachte, okay, das braucht unbedingt diesen Mausmodus. Na gut, abgesehen mal von Bravely Default, weil die Minispiele einfach darauf basieren. Aber trotzdem, kein echtes Spiel, so, wo ich denke, der Mausmodus ist jetzt das Nonplusultra. Und dass du den hier brauchst, um in den Ego-Modus zu wechseln, macht das Spiel für mich auch nicht unbedingt übersichtlicher. Auch wenn es jetzt besser funktioniert als früher wohl, hat mich nicht überzeugt.
Ich finde es aber interessant. Es ist für mich quasi eine komplett andere Variante, das Spiel zu spielen. Es ist mehr Freelancer, Starlancer als Star Fox. Mhm. Ich habe nur keine Lust, das zu tun.
ich fand auch die Entscheidung, also den Mausmodus kann man sehr gerne hinzufügen. Ich war etwas enttäuscht, dass die Steuerung, die ursprüngliche, so war, wie sie ist, weil ich hätte mir zumindest die Möglichkeit gewünscht, eine Bewegung und mein Zielen voneinander zu trennen. Und ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt, das Arretieren auf Gegner auszumachen, weil du kriegst ja einen zusätzlichen, also wenn du gegen eine Wand schießt und einen Gegner triffst, kriegst du ja ein +1, wenn du, genauso wie wenn du zwei Gegner auf einmal triffst. Das funktioniert aber oft nicht. Oder zumindest bin ich da nicht in der Lage zu, weil ich halt langsamer ziele als der Charge Shot auf den Gegner zielt. Und ich glaube, in Kombination mit, ich hätte zwei Sticks, hätte ich die Mechaniken des Spiels noch deutlich besser nutzen können. Und so muss ich halt wieder um die Mechaniken herumarbeiten. Oder um die Steuerung herum, für mich nutzbar machen. Es funktioniert. Aber ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß in meinen Augen.
Ich wollte genau das Gegenteil sagen, weil das nämlich das ist, was meines Erachtens noch dieser Ego-Modus untergrabt. Star Fox ist nämlich eine Balance aus Züllen und Bewegen. Und wenn du wohin züllst, bewegst du die gleichzeitig und umgekehrt. Ja. Das heißt, das ist das Spiel, auf dem basiert das ganze Ding. Wenn du das voneinander trennst, ist es wieder ein anderes Spiel.
Da will ich zumindest die Möglichkeit haben, den Charge Shot nicht auf Gegner zu richten. Das ist allerdings,
ja, wenn gewisse Gegnerkonstellationen musst du genau auf den richtigen Gegner chargen, damit damit das dort explodiert, damit du alle triffst. Und wenn dieses depperte Spül auf den falschen Gegner züllt, dann bist du einfach gefickt. Du kannst nicht umzüllen oder sonst irgendwas.
Das ist sehr schade, ja, das habe ich auch schon festgestellt. Für mich war das quasi der Schneidepunkt, der Wendepunkt, ob ich dieses Spiel jetzt kaufen will oder nicht, denn es gibt ja zu diesem Spiel eine Demo, was sich dem sehr hoch anrechnet, denn ohne Demo hätte ich das nie gekauft, weil ich wissen wollte, wie komme ich denn mit dieser Steuerung klar. Und habe das dann halt ausprobiert in dem Modus und da dann auch den Mausmodus und so und finde das erträglich, sag ich mal, dass ich gleichzeitig lenke und ziele. Weil immer, wenn ich ein bisschen nach links gehe, dann fliegt halt der Arwing direkt weiter nach links und in jede andere Richtung genauso. Und das ist halt immer eine Schwierigkeit. Ne? Deswegen bin ich für diesen Charge-Schuss ganz dankbar. Aber, ne, wie Emil gerade sagte, manche und gerade im, weiß nicht, zweiten Level oder was mit den Asteroiden, da gibt's ja dann auch direkt diese Gegnerkonstellation, wo du exakt auf die Mitte treffen musst. Und da habe ich bislang nicht rausgekriegt, wie du das anstellen sollst, außer genau von der richtigen Richtung aus kommen, da die Gegnerreihe anzuvisieren, damit genau der Richtige in der Mitte anvisiert wird mit deinem Zielschuss, fand ich schwierig.
Tja, das ist Übung.
Das ist oder halt dann vielleicht der Punkt
ist das die falsche Gegnergruppe und du solltest da Bombe einsetzen.
Auf jeden, ja. Mhm. Ja, genau.
Aber Bombe sagst du auch, weil für mich war die Steuerung immer dann ein bisschen schwierig, besonders auf dem Lava-Planeten, weil da kannst du diese großen Wellen, die auf dich zukommen, mit einer Bombe zerstören, dass du weiterfliegen kannst. Damit du die aber treffen kannst, musst du ja auf diese großen Wellen zielen, aber diese Welle nimmt halt 80%, 90% vom Bildschirm ein. Du musst oben rechts in der Ecke sein, musst nach unten links zielen, um die Bombe zu schmeißen, dann trifft dich die Welle trotzdem, wenn du nicht schnell genug bist. Mhm. Und das war dann für mich immer so ein bisschen, wo ich sage, okay, da kann ich es verstehen, ich würde gern oben rechts fliegen, aber nach unten links zielen können. Aber da kommt halt wieder dieser Skill-Faktor eben mit rein. Das ist, man kann eine Steuerung beherrschen, man kann sie aber auch entsprechend meistern, dass man damit vernünftig umgehen kann, um eben das Spiel genau so auch von seiner zu erreichenden Punktzahl her durchzuspielen, wie es vom Entwickler gedacht war. Nämlich, dass du eben weißt, jetzt kommen die Gegner von oben in der V-Formation. Ich muss mich in der Mitte halten, dass meine Zielerfassung alle 5 Gegner auf einen Schlag erwischt. Und ja, ich denke, das ist die Hauptintention dahinter, dass man die Levels so weit auswendig lernen kann, dass man wirklich alle Gegner erwischen kann.
Und genau deswegen ist das ganze Spiel ein Loop, der in einer Stunde durch ist, weil sonst würde das nicht funktionieren.
Ganz genau, ja. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da hat mich meine Tochter auch gefragt, wie, du bist mit dem Spiel jetzt durch, da kommt schon der Abspann, was ist denn da los? Ich so, ja, aber das ist halt so einfach. Ne? Ich habe jetzt nur eine Version dieses Spiels gesehen und es fängt quasi jetzt von vorne an. Und dann gibt es halt ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin halt nicht wahnsinnig gut in diesem Spiel bislang, weiß aber genau, wenn ich das ein paar Mal mache, ne, dann kann ich zumindest Corneria auswendig. Und das ist natürlich genau der Witz da dran.
Also ich weiß, dass mich das damals beim ersten Mal gestört hatte, weil das war dasselbe Problem für mich wie auch Yoshis Story zum Beispiel. Du hast dann da 6 Welten, aber von jeder Welt spielst du halt nur ein Level durch und dann geht's zur nächsten Buchseite über. Und der Sinn ist es halt, in dem Level unterschiedliche Ausgänge zu finden, um dann auf der nächsten Buchseite auch andere Welten spielen zu können. Und für jemanden, der es halt gewohnt ist von einem Super Mario her, du hast eine Overworld mit 96 Leveln in Super Mario World und die spielst du halt alle durch, war das halt ein starkes Abweichen, was mir bei diesen beiden Spielen das erste Mal aufgefallen ist.
Muss aber auch, verstehe, also als warum? Einer, der Yoshi's Story unfassbar liebt, ich hasse diesen Punkt bei diesem Spiel. Ja. Bis heute. Ja. Bei Star Fox macht es vollkommen Sinn, ich verstehe es, es macht Sinn. Bei Yoshi's Story, ich kapiere es nicht, warum sie das so gemacht haben.
Ja. Bin ich voll und ganz bei dir. Ich liebe dieses Spiel auch optisch, soundtechnisch, gameplay-technisch. Aber diese Art und Weise der Levelgestaltung hat es für mich zerstört. Und bei Star Fox hat es mich zuerst gestört, weil ich das Gefühl hatte, ich bin einfach so schnell durch. Und danach offenbart sich ja erst diese ganze Welt, dass du die Möglichkeit hast, auch woanders dann noch lang zu fliegen. Ich meine, wir reden hier von Spielerfahrung vor Internet. Mhm. Da hat man auf dem Schulhof drüber gesprochen. Ja, bist du schon mal durch einen Wasserfall geflogen? Was? Wo? Wie?
Hast du Pikachu schon 9000 Mal getauscht, damit sich's zu Mew entwickelt? Ja,
richtig, Mew unterm Truck, genau. Aber es gab halt eben auch Dinge, die funktioniert haben und die gestimmt haben, ja. Und das hat den Reiz früher ausgemacht. Und ich finde es auch heute immer noch schön, in solchen Spielen solche Dinge zu entdecken. Und etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind nämlich die Gameplay-Abwechslungen. Wir haben unsere Rail-Shooter-Level und wir haben auch diese offenen Areale angesprochen. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, sie haben ja auch versucht, Abwechslung reinzubringen mit anderen Fahrzeugen. Wir haben nämlich den Landmaster, das ist der von mir vorhin erwähnte Panzer. Da haben wir dann 2 Level. auf dem einen Level, wo Emil, du vorhin erwähnt hast, Slippy abstürzt, der gerettet werden muss. Und wir haben das Level mit dem endlosen Zug. Und dann haben wir noch das U-Boot, dessen Name mir jetzt voll entfallen ist.
Slippy Submarine, ich habe keine Ahnung.
Aber wie fandet ihr so diese Gameplay-Abwechslung im Spiel, sowohl früher als auch heute?
Ich hab den Landmaster immer gehasst. Der hat Star Fox Assault einfach zerstört, dieser scheiß Landmaster. Aber diesmal macht er Spaß und er funktioniert und er spielt sich anders als der A-Wing. Er hat mehr Wucht dahinter und es macht einfach Spaß, diese Landmaster-Level. Es sind eine angenehme Abwechslung und nicht ein störendes Level, wo man sich denkt, sei bitte vorbei.
Ich bin mir übrigens sehr sicher, dass das U-Boot in Star Fox nicht Seamaster heißt, wegen der gleichnamigen Uhr von Omega, die James Bond berühmterweise getragen hat. Sondern das Ding heißt Blue Marine. Sonst hätte das garantiert Seamaster geheißen.
Also in einem Iwata Ask wurde, ich glaube, der Director von Star Fox damals gefragt bezüglich den Unterwasserleveln. Und sie hatten wohl mehrere im Gedächtnis und haben das gelassen, weil sie es zu langsam fanden. Also die Entwickler selbst fanden dieses Level doof. Jetzt bin ich überrascht, dass es trotzdem drinnen ist. Mich hat es früher gar nicht so sehr gestört, aber ich hasse es in dem Remake. Also, oder ist ja kein Remake, aber in der neuen Version, weil ich mag die Designentscheidung allgemein nicht von du siehst nur was, wenn du schießt.
Genau.
Weil, da kann ich auch nachts rausgehen.
Das
finde ich super unangenehm. Ja, und
da gehe ich auch immer so langsam.
Aber ich gehe am liebsten mit meinem Hund im Dunkeln spazieren. Also ich bin
und dann schießt du einfach wild in die Gegend, während du spazieren gehst.
Aber ich finde, es ist einfach kein Fluss da und ich will immer ausweichen, aber ich kann nicht richtig ausweichen, weil dieses Ding so träge ist. Und es läuft jetzt flüssiger als auf dem N64, weil da das Level auch noch geruckelt wie Sau. Aber das macht es nicht besser. Also ich finde die Prämisse total interessant und die Umsetzung, das ist das eine Level, auf das ich so gerne verzichten könnte.
Wenn eine gewisse Form der Helligkeit oder Sichtbarkeit da gewesen wäre, wäre das Level sicherlich besser. Das, was mir von dem Level am meisten in Erinnerung bleibt, abgesehen von der Einzigartigkeit her, ist der Soundtrack, weil der doch sehr stark abweicht vom Rest des, weil das ist kein actiongetriebener Soundtrack, sondern der ist wirklich ruhig und gesetzt von seiner Melodie her.
Und ja, aber das
trägt zu einer angenehmen Atmosphäre bei.
Aber deswegen gefällt mir das Level auch eigentlich. Und deswegen mag ich dieses, es muss Hell sein, deswegen muss ich schießen, das rendet bei mir halt dann einfach, dass ich eine Art Rhythm Heaven einbaue, dass ich dann immer schön A-Trigger im Takt und dann ist immer schön Hell. aber ich finde das einfach angenehm, da unten, diese ganzen Fische, die da auftauchen und Gegner und so, das ist mystisch und das ist ganz was anderes als die anderen Level. Und was jetzt? Auf der einen Seite kann es natürlich komplett rausholen und zu anders sein, aber mir hat das eigentlich immer gefallen.
Ich finde es super, also ehrlich gesagt,
nicht so schlimm,
dass die Level unterschiedlich sind.
Es ist nicht so schlimm wie die Mission in Star Fox Zero, wo man auf einmal explorieren muss und irgendwas suchen muss.
Wir sprechen nicht
es
über Star
noch,
Fox Zero.
Ich hab mir mehrmals überlegt, ob ich Referenzen einbaue, in der Hoffnung, dass ich euch am Ende des Podcasts überzeugt habe, dass Star Fox Zero ein interessantes Konzept, vielleicht kein gutes Spiel, aber ein interessantes Konzept ist.
Da stimme ich da sogar zu. Die Idee von Star Fox Zero war wirklich gut, aber die Umsetzung war einfach scheiße.
Jedenfalls, es passt so an sich rein. Ich kann deinen Punkt auch verstehen. Ich finde auch so von der Immersion her funktioniert es. Vom Gameplay her ist es halt irgendwie, also der Landmaster verbunden mit diesem, ich will Highscores sammeln, ich will da gemeinsam, ich will möglichst viele Gegner in Kombination treffen und so, funktioniert genauso wie im Rest, aber halt anders genug, dass es eine Abwechslung ist. Das U-Boot ist so anders, also mit auch wie diese, wie heißen die Dinger? Nicht Raketen, halt die U-Raketen.
Torpedos.
Genau, funktionieren, dass du da gar nicht so gut Kombos sammeln kannst und dann hast du dir aber unendlich viel, also es ist ich weiß es zu schätzen, aber es ist so anders, dass ich da keine Freude dran habe.
Ich glaube, das ist so ein Schulhofding. dass du damals auf dem Schulhof, ey, ich habe hier Star Fox gespielt und ich habe schon unter Wasserlevel mit mich mit Torpedos und so und alle so, wow, was? Und dann ist es halt eine Story, die wirklich stimmt. Also ich glaube, aus dem Grund ist das Level da drin, dass sie halt einfach mal was komplett anderes machen wollten, wo sie Leute mit überraschen. Na, ob das auf die eine positive oder die andere negative Weise dann passiert, ist wahrscheinlich individuell. Und ich, so wie ich das einschätze in der Medienlandschaft, ist das eher nicht so doll spielerisch, aber eben dann atmosphärisch schon gelungen.
Hm. Und wir trennen uns ja, es sind zwei, die es nicht so toll finden und zwei, die es toll finden. Ne? Also es ist halt einfach ein etwas umstrittenerer Punkt. Aber
ja. Aber
Wasserlevel.
Das ist ja, das hat man ja eigentlich immer, ne? Und das ist ja auch das Schöne dran, dadurch entstehen Gespräche, dadurch entstehen Diskussionen. Und jemand, der etwas nicht so toll findet, der sich mit jemandem unterhält, der etwas toll findet, kann auch ganz neue Gesichtspunkte dadurch erhalten, wo man sagt, ja, okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, vielleicht gebe ich dem Ganzen dann doch nochmal eine Chance.
Ja.
Das ist genau wie zum Beispiel auch das absolute Killer-Feature von Star Fox.
Amiibos.
Weil es gibt die einen, genau, es gibt die einen, die finden die voll toll. Es gibt welche, die finden das voll doof. Was haltet ihr denn von dem Amiibo-Feature von Star Fox und wisst ihr überhaupt, was es macht?
Also um es mal mit Emils Worten zu sagen, ist zwar Schmarren.
Ja, a Schaß. Schmarren sag ich nicht. Es ist a Schaß.
es bringt halt drei optische Dinge, die du an dein Avatarbild kleben kannst, damit es anders aussieht, das war's. Und zwar nur mit den drei Amiibos, die es aus der Fighting Game, ich habe vergessen, wie du
die
Smash Brothers Collection gibt, nämlich Fox, den Lombardo und den Wolf.
Die Mehrzahl ist Amiibo, bitte. Nicht Amiibos.
Aha. Hab ich Amiibi gesagt?
Na, du hast da S angehängt.
Oh, das tut mir leid.
Da hat es der Nintendo-Pressetyp schon gerügt, deswegen nochmal.
Nein, also das also, ist so.
Amiibo sind nette
Sammelfiguren.
Ich besitze alle Amiibo. Jeden einzelnen, außer den goldenen Mega Man, was mir bis heute ärgert. Mhm. Aber es kennt mir nicht, es sind alle original verbockt. Es interessiert mich nicht, die in einem Spiel zu scannen. Das sind nette Figuren, die ich mir hinstelle. Ich finde es zwar unfassbar toll, dass Nintendo dir bis heute in jedes Spiel einbaut und du immer wieder Goodies drin hast, aber ganz ehrlich, verwenden tue ich es nicht. Und wenn ich es verwenden würde, dann würde ich mein Amico dafür hernehmen und nicht die originale Figur.
Ja.
Ich meine, wenn man wenigstens gesagt hätte, okay, komm, du scannst den Fox McCloud und du startest einfach deine Kampagne mit voll neuen geladenen Bomben zum Beispiel. Ne? So einfach wirklich sowas Gameplay-mäßiges auch. Aber ganz ehrlich, so drei Grafiken, die man für seinen Avatar-Banner verwenden kann.
Gut, wenn du in einem Spiel, wo es um eine Highscore-Jagd geht, wo du mit anderen die Highscores vergleichen kannst, dir dann einen zusätzlichen Boost holen kannst.
Gut. Genau, das
sowas
ist, das
kannst
ich
du ja
auch
zwischen
so.
Online und Offline trennen. Ne, das
ich finde,
kannst du ja da trennen an der Stelle.
Also ich finde es tatsächlich gut, dass Nintendo diese Features eingebaut hat. Das ist auf keinen Fall irgendwas, wo jemand die Amiibos für kauft. Die Amiibi, sorry.
Amiibo!
Weil, klar, wer Star Fox Fan ist, der kauft sich die Figuren, um sie im Regal stehen zu haben. Punkt. Ne, und dann ist es halt einfach nett, wenn es dann irgendwie einen Bonus gibt. Und ich stimme da mit Emil überein, das sollte nichts Spielerisches sein in diesem Fall. Es hätte natürlich irgendwas anderes sein können. Hey, vielleicht eine geile Miniaturfigur des Amiibo da in diesem Startmenü-Screen auf der Konsole stehend oder was weiß ich, irgendwas so. Oder zum Beispiel Musik im Wüstengebiet oder so. Also so richtig geiles Zeug, was dabei spielerisch wenig Auswirkungen hat.
Du musst sehr, sehr aufpassen, dass du nicht was zu Exklusives hinter die Amiibo versteckst. Und damit würde ja ein exklusives Musikstück würde mich ehrlich gesagt schon aufregen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Dann würde ich aber auch ganz gern mal, statt zu sagen, wir ziehen jetzt mal ein Fazit oder wir machen mal eine Zusammenfassung, weil wir haben jetzt über eine Stunde über das Spiel geredet. Ich glaube, da braucht man jetzt noch keines
davor.
Natürlich, klar. Klar.
Ursprünglich hatte ich noch zwei andere Punkte über Remake, Retake, aber nö. Ich würde gerne eine Minute nutzen, um zu sagen, dass manche Charaktere einfach strunzdumm sind. Also, wenn ich mir die Lore angucke, ich weiß sehr zu schätzen, dass so viel Lore da drinnen ist. Aber ganz ehrlich, wie dumm ist James McCloud? damit mal angefangen.
Dass er weißt du jemanden, der ein Fuchs ist und seinen Sohn, der ein Fuchs ist, Fox nennt?
Ja, das ist ein Punkt.
Ja, allein diese Tatsache, wir werden alle sterben, bitte fliegt alle zurück, ich fliege allein sterben.
Vorher aber noch, der kauft einfach dieses Riesenschiff, die Star Fox, verschuldet, das ganze Team verschuldet seinen Sohn, geht auf diese Mission, hat ein literally Schwein dabei, wundert sich, dass das ihnen dann am Ende hintergeht. Dann haben die nur Schulden, sodass Fox die ganze Zeit nach nichts anderem lüstet als nach Geld. Und dann hast du, als ob der nicht schon in einer Position ist, die schwer genug ist, hast du Peppy dabei, der dir in jedem zweiten Satz sagt, ja, wie dein Vater. Und es steht in der Lore drinnen, er mag Vergleiche mit seinem Vater nicht. Und jeder zweite Satz ist einfach, das hast du gemacht wie dein Vater. Das wollte ich mal so stehen lassen. Also Slippy kann als Comic Relief irgendwie dastehen, aber James und Peppy sind für mich die wahren Vollidioten dieses Spiels.
Ich finde das bei viele Dinge finde ich aber auch einfach witzig. Ne? Wenn Peppy zum Beispiel 15 Mal sagt, ey, da hängt jemand an mir dran, kannst du mir mal helfen, Fox? So, hey, da hängt jemand an mir dran. Und dann schießt du den ab und sagst, hey, das war meiner, das kann ja wohl nicht angehen.
What? It's not a competition, Fox.
Ja, ganz genau. Oh Mann, ey, also ich bin in der Lore tatsächlich sehr wenig drin. Ich finde das schön, dass es jetzt ja in dieser Version erstmals diese vielen, vielen Zwischensequenzen gibt, die sich ja dann auch den Wegen entsprechend nochmal anpassen, wo ich tatsächlich sehr viel lerne. Ne? Also dass zum Beispiel Falco einfach da die ganze Zeit rumsitzt und keinen Bock hat und dass sich aber alles was Besseres fühlt und so und dass Fox einfach die ganze Zeit hinter Geld her ist, finde ich einfach spannend so. Ne? Das gibt den ganzen, und du hast es ja gerade schon über Slippy gesagt, gibt den ganzen viel mehr Charakter. Also viel mehr die Richtung, die wahrscheinlich von vornherein angedacht war, die sie aber im alten Spiel halt nicht so zeigen konnten.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön, dass sie da wirklich die Chance nutzen. Sie hätten in den Cutscenes noch mehr draus machen können. Also es gibt ja einmal das General Pepper, ich glaube bei Ficina, dass sie eine Basis haben, die umstritten ist, warum sie die eigentlich haben, weil die wahrscheinlich da irgendwelche militärischen Sachen machen, die nicht ethisch so korrekt sind. Mhm. Dass das angesprochen wird, finde ich irgendwie cool und dass auch die Welten so viel hergeben. Also du hast toxische Welten, du hast Welten, die Sektor X ist es, glaube ich, auch, der von der Story her, der einfach super interessant ist, dass sie da hingehen und erwarten, dass das eine ganze Basis ist. Aber es wurde von dem Gegner, den du am Ende besiegen musst, halt schon komplett zerstört. Und du siehst eigentlich nur überall Sachen rumfliegen. Da haben sie sich in jedem Level eigentlich sehr, sehr gut ausgetobt und also schon im Ursprungsspiel und sie schaffen es jetzt, wenn auch nicht eben komplett, aber sie schaffen es in sehr vielen Ansätzen, diesen ganzen Kontext nochmal rüberzubringen, expliziter zu machen und auch halt grafisch sehr schön darzustellen.
Aber was mir halt als erstes auffällt, was ich sich bei den Zwischensequenzen, wo ich wirklich enttäuscht war, weil ich am Anfang gedacht habe, Falco hat darauf reagiert und hat mich beschimpft, weil ich ihn habe sterben lassen in der vorherigen Mission. Und dann bin ich im Nachhinein draufgekommen, naja, sagt immer dasselbe, das hat keinen Unterschied gemacht, ob er gestorben ist oder nicht. Und genau das hätte ich mir gewünscht, dass die Charaktere, weil sie sind ja in der Story, wenn sie in dem alten Level sterben, stehen sie dir im nächsten Level nicht zur Verfügung, beziehungsweise im Hard-Modus stehen sie da dann überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Aber in die Zwischensequenzen reagieren sie immer gleich, egal ob sie tot sind oder nicht. Und das ist ein bisschen komisch.
Ja, ich finde es schön, dass da so viel Witz in dem ganzen Spiel ist, um das auch nochmal gesagt zu haben. Zum Beispiel, dass das System X, was du gerade angesprochen hast, einfach ein X im Weltraum ist. Finde ich grandios.
Es ist ja, wenn du das Hauptmenü pausierst, findest du im Hintergrund die ISBN-Nummer vom Lösungsbuch von Star Fox 64, gefolgt vom Release-Datum von Star Fox 64.
Ja, und das ist aber halt wieder dieser Punkt. Es sind so viele schöne Kleinigkeiten und Details in dem Spiel drin, die das Ganze so charmant machen. Und dann kommt das, was ihr eben angesprochen habt, dass die Zwischensequenzen halt nicht das wiedergeben, was in dem Level zuvor dann so passiert ist. Zumindest, dass es da keine verschiedenen Versionen von gibt.
Ja? Es wäre nur Kleinigkeit.
Das wäre ja leicht gewesen.
Es wäre nur 5 Sekunden, dass der Charakter leicht anders reagiert oder sowas.
Eben. Und es ist ja nicht so, dass es Zwischensequenzen sind, die sie verbessert oder optimiert haben. Sie haben sie eh komplett neu gemacht. Da hätte man die paar Minuten da oder Stunden auch noch reinstecken können, diese Alternativen zu entwickeln.
Übrigens auch, ich glaube, ich habe noch nie so schöne Zwischensequenzen in einem Nintendo-Spiel gesehen. Ich wollte das nur noch einmal loswerden.
Ja.
Und ich weiß nicht, Nintendo hat ja seit 2022 jetzt Nintendo Animation Studio oder so. Ich glaube schon, dass das mit denen zusammenhängt, dass die da bei solchen Sachen unterstützen und bei sowas irgendwie was mitbringen. Weil es war mit Metroid Prime 4, die Sequenzen waren schon sehr schön. Und das ist und dadurch, dass es jetzt zwei Spiele sind, glaube ich, dass es da interne Push gibt in die Richtung oder sowas.
Und ich betrachte das Ganze mit so einem leicht traurigen Auge, weil ich finde das schön, wie sie es jetzt gemacht haben. Und es ist wirklich toll umgesetzt und einwandfrei. Aber ich weiß insgeheim ganz genau, es wird beim Ocarina of Time Remake, was dieses Jahr kommt, nicht so sein. Und es wird auch beim nächsten Pokémon-Spiel nicht so sein. Und das, zumindest ist es meine Befürchtung. Weil das finde ich sehr schade.
Tja.
Bei Pokémon-Spiel würden halt Voice-Aufnahmen fünfmal so viel kosten wie das Gesamtbudget vom Spiel. Das ist halt schon das Grundproblem.
Ja, leider. Ist nicht so, als wäre Geld nicht da, ne? Aber gut. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zum Spiel, bevor wir dann zum Abschluss kommen? Fragen wir es mal so rum.
Ja, einen Punkt habe ich tatsächlich noch, sind wir noch nicht drauf eingegangen. Ich finde es super, dass das kein 70-Euro-Spiel ist, sondern ein 50- bzw. 60-Euro-Spiel, je nachdem, ob du es physisch oder digital kaufst. Gefällt mir einfach gut. Ich finde, Nintendo sollte da ruhig mehr in die Richtung gehen. Wir bringen Spiele auch wieder immer noch zu nicht Vollpreisen, sondern auch, ne, auch wenn es mal irgendwann Vollpreistitel gewesen ist und das hier erheblich besser aussieht als das Original, ist das jetzt einfach mal kein Vollpreisspiel und das finde ich super.
Es ist halt nicht so lang und deswegen ist es günstiger. Ich glaube aber, dass da eine ganz andere Strategie noch dahinter steht. Nintendo versucht gerade Star Fox wirklich als drittes großes Standbein zu etablieren. Durch diese Cameo im Film haben sie es auf die ganze andere Mario-Bereiche ausgeweitet. Das jetzt, dieses Star Fox ist dieser Star Fox Reboot, der Star Fox Zero hätte sein sollen, aber der es nicht geworden ist. Und das ist jetzt quasi die große neue Instruktion der kompletten neuen, also der kompletten Welt auf dieses Franchise. Und deswegen.
Was sie jetzt schon dreimal probiert haben?
Ja, was sie schon mehrmals probiert haben, aber diesmal haben sie es zum ersten Mal richtig gut geschafft. Und deswegen kostet es auch ein bisschen weniger, um das besser etablieren zu können.
Ja, finde ich auch gut. Also ich finde es super, dass sie neben Metroid und Pikmin noch ein anderes drittes großes Franchise haben wollen. So.
Ja.
Ja.
Aber das ist nämlich genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Statt nämlich ein Fazit oder eine Zusammenfassung zu ziehen, wollte ich von euch eher mal wissen, was erhofft ihr euch von der Marke Star Fox, von den Spielen, Filmen, dem ganzen Universum? Was wünscht ihr euch so für die Figuren, für die Welten, die Lore?
Ich finde, es wäre verschwendet, wenn Nintendo den Start jetzt, weil die Verkäufe zumindest in Japan, die bekannt sind, sind auch recht gut, nicht nutzen wird für einen kompletten Neustart, für ein zweites Star Fox mit neuer Story, aufbauend auf dem jetzt und halt einfach wirklich, um Star Fox fest zu etablieren.
Ja, das würde ja auch Sinn ergeben. Zumindest, ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen gerade sind, aber du machst halt ein Spiel mit relativ wenig Aufwand, wo du quasi den alten Code nutzen kannst, einfach nur in Anführungszeichen die Grafik und die Cutscenes erweiterst und dann hast du das wiederum, das du nutzen kannst für einen neuen zweiten Teil.
Ja.
Das wäre schon logisch, aber das ist ja Nintendo, also wird es wahrscheinlich nie passieren.
Es gäbe ja auch Star Fox 2, was offiziell ja, es ist inzwischen offiziell erschienen auf dem SNES Mini, aber nicht wirklich. Also es gäbe sogar eine fertige Story, die sie da jetzt quasi sinnvoll umbauen würden und was gleichzeitig, glaube ich, auch einige freuen würden, wenn die Star Fox 2 Story endlich spielbar wird.
Ja, denke ich tatsächlich also, auch. Was ich tatsächlich eher erwarte ist, also ich erwarte, dass sie gar nichts draus machen. Was ich gern hätte ist, noch ein paar DLC-Möglichkeiten hier für dieses Spiel. Ne, mehr Online-Stages, momentan gibt's halt nur 3. Da dürfte es gerne mehr geben. Ich hätte gerne Hardcover-Comics, die richtig geil aussehen, über die Lore von diesem Spiel. Ich hätte gerne mehr Plüschfiguren. Ich hätte gerne viele Dinge, die es nie geben wird. Ich glaube auch, dass das komplette Universum sich als Story-Grundlage für einen eigenen Star Fox-Film wahnsinnig gut eignen würde. Ne, vier super coole Helden mit vier, ne, das Star Fox-Team und die ganzen Bösewichte und so. Warum nicht einfach eine Stunde 45 Film draus machen? Nintendo hat inzwischen die Möglichkeiten dafür. Wird auch nicht passieren.
Es hat einen Film gegeben, 2004, da habe ich letzte Woche erst eine Dokumentation über den gesehen, der komplett gefloppt ist. Lass mir aber, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Und da hat es Gerüchte gegeben, während der Film in Produktion war, dass das eine Star Fox-Adaption wird. Aber das ist eben schon 20 Jahre her.
Ja. Denkbar wäre jetzt natürlich auch einfach die Story von James McCloud und Co. nochmal als Fortführung, beziehungsweise ja, die Vorgeschichte zu erzählen. Ich denke aber auch, dass die Geschichte noch viel her, also, oder die Welt noch viel hergeben würde. Also du hast so viele Planeten, die du nur angerissen hast, wo man sicherlich mit einer anderen Geschichte bei den gleichen Settings nochmal einiges rausholen könnte.
Es sind Planeten sowieso. Du kannst jeden Planeten komplett die austoben, kreativ anders machen und ihn irgendwie einbauen. Also dieses System bietet sich sowieso für viel Variation an, ohne dass du großartig jetzt erklären musst, warum es diese Variation gibt.
Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass Star Fox einen gewissen popkulturellen Einfluss auch hatte, denn ein Spiel, was es schafft, mit nur einem Satz eine komplette Animation bei Google auszulösen, das ist schon interessant. Und für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, die müssen einfach bei Google Do a Barrel Roll eingeben und dann wird euch ein bisschen schwindelig werden.
Wenn ihr was Sinnvolleres machen wollt, sucht nach Katamari Damacy, dann könnt ihr alles aufrollen. Das ist viel besser.
Ja. Nein, aber ich sehe das auch wie ihr. Es wäre eigentlich verschenktes Potenzial. Die Figuren geben es her, die Story, die Lore, die gibt das alles her, da mehr draus zu machen. Ich sehe es eher gering, dass es größere, umfassendere Updates oder DLCs zu diesem Spiel jetzt geben wird, seien es weitere Level für den Multiplayer-Modus oder ähnliches. Ich fände es schön. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das nicht passieren wird. Ich würde eine originelle eigene Fortsetzung oder ein entsprechendes Remake von Star Fox 2, zumindest was die Story her angeht, würde ich auch sehr begrüßen. Ich glaube, ich bin jetzt wieder in dieser Welt angekommen, dass ich mitnehmen würde, was kommt, nachdem ich 20, 25 Jahre lang alles ausgelassen habe, was bei Star Fox war.
Ich glaube aber auch, dass kein klassischer Rail-Shooter Star Fox 2 kommen wird, weil ich im Kopf habe, aber vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, dass Miyamoto mal gesagt hat, es wird kein neues Star Fox geben, solange er nicht eine Idee hat, die das Gameplay quasi komplett neu macht. Jetzt haben wir Star Fox Zero gehabt und vielleicht ist er von dem Gedanken abgekommen oder er führt das richtig fort. Aber dass wir jetzt quasi die gleiche Gameplay-Mechanik kriegen, ohne dass, nur mit einer anderen Story, ohne dass sich das Kernspielprinzip groß ändert, halte ich für unwahrscheinlich. Außer die Führungsriege sagt, ja, pff, ist doch ist wurscht, was der sagt.
Aber sehr untypisch für Nintendo, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja.
Aber wenn ich mich recht entsinne, war das ja auch einer der Gründe, warum es Star Fox Adventures gibt, weil das war ja ein anderes Spiel geplant und Nintendo hat Rare dann die Star Fox-Marke da reingedrückt, weil, wenn ich mich an das Interview richtig erinnere, Miyamoto oder wer auch immer da gerade in der Führung war, darin eine Gameplay-Änderung gesehen hat mit eben den Figuren, die man etabliert wollte.
Es ist aber das, was Miyamoto zu Star Fox gesagt hast, ist ja schon Jahre her und Miyamoto war nicht der Producer von Star Fox. Also weiß ich nicht, ob das noch gilt und wie weit Miyamoto da jetzt noch Einfluss hat, aber amerikanisches Studio. Was ich noch zum DLC sagen wollte, ich rechne fix mit zusätzlichen Online-Arenen. Einfach weil die WLAN-Studio kennen und sie dasselbe für Mario Kart Live gebracht haben, weil das letzte Spiel, was sie gemacht haben, war ein Live-Service. Die haben davon gelebt, Updates zu machen. Mhm. Die bringen sicher ein, zwei Updates, aber ich erwarte nichts, was mich interessiert, um ehrlich zu sein.
Same, ja.
Ja, wenn es ein gutes Ranking-System geben würde und ein paar mehr Maps, fände ich schon interessant.
Du bräuchtest das mindestens, um das am Leben zu erhalten, weil mit nur 3 Maps wird dieser Online-Multiplayer ziemlich schnell sterben und dann findest du keine Spieler mehr. Das ist die Angst, die ich habe.
Ja.
Gut. Habt ihr abschließend noch irgendwas zu Star Fox zu sagen, zu dem Spiel? Dann würde ich zu unserer abschließenden Rubrik kommen, nämlich was wir so die letzte Woche, die letzten Tage über gespielt haben. Ich sehe euch hier auf meinem Monitor vor mir. Ich würde einfach oben anfangen. Arne, wie sieht's denn bei dir so aus?
Ich freue mich, berichten zu können, dass ich Indiana Jones und der große Kreis jetzt bis zum Abspann durchgespielt habe, was natürlich bedeutet, ich habe irgendwie 45% vielleicht des gesamten Spiels gesehen, weil da ein ganzer Teil versteckt ist hinter Nebenquests und Aufgaben, die ich noch nicht kenne. Aber für mich reicht's jetzt. Also, dass ich überhaupt ein Spiel durchspiele, ist bei mir schon selten. Das ist so das Videospielredakteurslos, glaube ich. Dass du einfach viel mehr Spiele bekommst, als ich essen kann. Aber da habe ich jetzt zumindest den Abspann mal gesehen und freue mich, dass ich jetzt theoretisch jederzeit zurück könnte, um den ganzen Rest noch zu machen. es gibt genug andere Spiele, die mich mehr reizen. Deswegen wird es wahrscheinlich dazu nicht kommen. Momentan ist es tatsächlich ein Spiel, wo ich es nie erwartet hätte, dass ich das überhaupt nochmal spielen würde, weil ich das 1997, als es erschien, einfach total geliebt habe. Damals gab es den Spruch, ab jetzt gibt es nur noch ein Spiel, und zwar Blade Runner in der Enhanced Edition inzwischen. Was ich storytechnisch so genial finde. Die Umsetzung auf Switch, ich spiele es auf Switch 2, ist mäßig so, weil das Spiel will eigentlich eine Maussteuerung, die hat es natürlich nicht. Und das Spiel ruckelt auch an manchen Stellen furchtbar, auch wenn du nur den mittleren Grafikfilter einschaltest. Die willst du im Grunde lieber draußen haben, damit das Spiel ein bisschen erkennbar ist und nicht furchtbar ruckelt. Aber ich finde halt die Geschichte einfach total cool. Und mich da jetzt wieder reinzufuchsen, wo ich das quasi 20 Jahre nicht gesehen habe, ungefähr 20 Jahre nicht gesehen habe.
Das switcht ja jedes Mal durch, welche Charaktere echt sind und welche Replikatoren
ganz
sind.
Das genau.
Heißt, jedes Mal, wenn du spürst, ist es wieder anders.
Ganz genau. Und ich weiß natürlich, wie es in meinem letzten Durchgang war, den ich eben vor Ewigkeiten gespielt habe. Und jetzt bin ich gespannt, was diesmal passiert.
Mhm.
Ja.
Spannend. Emil, wie ist bei dir?
Denselben Dreck wie letzte Woche. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich irgendwie reingekippt bin in Steam-Spiele, die 3 bis 5 Euro kosten, die diese Idle-Clicker-Games darstellen, nur in der Form, dass man nicht warten muss oder zahlen muss, sondern dass man sich ein 3-Euro-Spiel kauft und das dann in 4 Stunden circa durchspült. Es ist halt quasi einfach ein riesiges Dopamin-Ding, weil du die ganze Zeit upgradest, dann machst du ein bisschen mehr Schaden, dann kriegst du zusätzliche Waffen und hin und her. Und ich habe jetzt wieder 8 solche Spiele, glaube ich, durchgespielt oder irgendwas in die Richtung, wenn man sich meine Steam-History anschaut. Und die haben noch mehrere vor mir. Zusätzlich Rhythm Heaven, was ich nur empfehlen kann. So großartig wieder einmal. Ich bin so begeistert, dass da ein neuer Titel der Reihe erschienen ist, weil der Macher der Serie hat ja Krebs gehabt und sie haben ihm die Stimmbänder rausnehmen müssen, was für ein Musiker, der gern singt, natürlich eine Katastrophe ist. Und dann geh noch einmal her und mach ein neues Rhythmusspiel, wenn dein Musikleben zerstört worden ist. Aber er hat es gemacht und das ist wieder verdammt gut. Ich bin so begeistert.
Voll gut, ist doch schön. So soll es ja auch sein. Spiele sollen einen begeistern, sie sollen Spaß machen. Wenn man sich durch ein Spiel durchquälen muss, das ist schade dann. Ne?
Ja.
Wie ist bei dir, Armin?
Wisst ihr, was ein Double Jump Cancel sehr ist?
Ein was?
Double Jump Cancel sehr. Das ist eine Kombo bei Smash Brothers. Wenn du einen Double Jump machst, den cancelst mit einer Wurfbewegung und du mit Lukas quasi hochspringst und gleich wieder runtergehst, um eine Chain zu machen, um Kombos zu machen. Was will ich damit sagen? Ich habe jetzt stellvertretend für was habe ich die letzte Woche gespielt, was habe ich die letzten 2 Jahre gespielt, genommen, weil ich nicht sonderlich gut bin auf kompetitivem Level, aber irgendwann mal angefangen habe, nach 20 Jahren normalem Smash Bros. Mir zu denken, okay, wie spielen das eigentlich Leute, die wirklich Ahnung haben? Und erstmal meine Steuerung umgestellt habe, um nicht mit dem Analogstick hochzuspringen. Und danach angefangen habe, mir zu überlegen, okay, was, oder anzugucken, was kann Lukas so als Kombos und welche Charaktere machen denn eigentlich noch Spaß? Genau, und ich habe ja kein Nintendo Online-Abo mehr, was meinem Skill-Level sehr zugute kommt, weil ich nicht mehr mich aufrege im Online-Modus, sondern mich darauf konzentriere, offline gegen Computer zu lernen, wie man dieses Spiel tatsächlich richtig spielt. Das habe ich jetzt das letzte Jahr immer mal wieder gemacht und das kann ich in sehr, sehr kleinen Dosen sehr empfehlen. Und das werde ich bestimmt, habe ich nicht letzte Woche gemacht, aber eben die Zeit davor und das kann ich sehr empfehlen. Das macht auf jeden Fall Spaß und öffnet einem ein bisschen die Augen, wie wenig man weiß, obwohl man so viel Zeit in eine Spielereihe investiert hat.
Hast du dir wohl schon einen eigenen umgebauten GameCube-Controller geholt, der genau in dem Winkel natscht oder was auch immer da genau war, warum sie sich den alle umbauen?
Ich bin Team Pro-Controller. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Aber ich habe noch nie verstanden, warum Leute den GameCube-Controller nehmen. Du hast es gut erklärt, warum. Aber nein, es gibt auch Leute auf der höchsten Ebene, die mit einem Pro-Controller spielen. Deswegen denke ich mir...
Es geht ja nicht nur um den GameCube-Controller. Es geht um den GameCube-Controller mit einem spezifischen Defekt. Oder so irgendwie war das. Und dann ist er perfekt für Smash Bros. Und dann laufen auf die Evo-Events und so Leute rum, die diese Controller anbieten für 200 Euro, weil sie sie genau richtig kaputt gemacht haben.
Ja, aber die Grundlage ist ja, dass du doch diese Ecken hast, mit in die du dann halt auch
gut reinkommst. Zusätzlich, genau, ja, dass du zusätzliche Ecken einkratzt in die Konsolen, ja.
Ja, ich glaube auf dem Skill-Level, dass das in irgendeiner Weise relevant ist, bin ich noch nicht.
Okay, da geben wir dann noch fünf Jahre.
In meiner Stadt demnächst mal ein Turnier. Ich bin sehr gespannt. Ich werde, falls ich mal wieder da bin und falls ich dort teilnehme, berichten, wie ich in der ersten Runde rausgeflogen bin, falls ich da teilnehme.
Gut. Ja, ich habe in Vorbereitung auf Ende des Jahres mich wieder ans N64 gewagt und Ocarina of Time gespielt. Zumindest bin ich noch dabei. Ich glaube, da brauche ich auch nicht groß zu sagen. Es ist nach wie vor ein großartiges Spiel, aber man merkt
das,
eben den Zahn der Zeit.
Hm? Was ist das? Ich kenne das nicht, dieses komische Spiel, von dem du da redest.
Ach so, Musik-Rhythmus-Spiel oder nicht? Ocarina-Ding?
Ja. Nee, das ist eher wie so eine Art God of War. Also du rennst da rum und schnetzelst lauter wehrlose Pflanzen, die nach dir schnappen, nieder.
Oh. Ja, ja.
Damit du irgendwelche Stöckchen zurückbekommst. Ja,
cool.
Nein, also
quasi ein Monty Python-Film.
Großartiges Spiel immer noch, aber man merkt halt natürlich, die Möglichkeit, die Kamera nicht zu drehen, ist halt einfach schwierig. Dennoch, es funktioniert. Und es macht nach wie vor Spaß. Was mir allerdings mehr Spaß gemacht hat im Moment, was ich die letzte Woche auch am meisten gespielt habe, ich konnte jetzt endlich, was heißt konnte, das klingt halt so blöd, das Spiel spielen, auf das ich mich seit mehreren Jahren gefreut habe. Und zwar spiele ich Mouse PI Agent for Hire. Falls euch das nichts sagt oder wem das nichts sagt, das ist quasi ein First-Person-Shooter in Schwarz-Weiß-Retro-Optik, wo man eine Detektivmaus spielt und das Spiel ist entstanden, als Disney die Copyright-Rechte für die Steamboat Willie Mickey Maus, die mit den weißen Handschuhen, verloren hat. Und da sind dann direkt Spiele angekündigt worden, Filme angekündigt worden. Es gibt einen Horrorfilm, Steamboat Willie, total abgefahren. Und da war damals auch dieses Spiel dabei, was angekündigt wurde. Und ich stehe total auf diesen Charme und diesen Flair, den alte Comics haben, also so Comicfilme. Deswegen mag ich auch Cuphead so sehr, weil es eben diesen Flair einfängt. Man hätte mehr draus holen können, aber optisch und soundtechnisch ein großartiges Spiel. Und Mouse PI, ich liebe alles an diesem Spiel. Ist es die Art und Weise, wenn du rumläufst, wie die Waffe, die du vor dir hältst, einfach rumjiggelt und sich bewegt? Oder wie der Hauptfigur einfach alles vollkommen egal ist und beim Nachladen einfach eine Handvoll Schrotmunition in die Waffe reinknallt und passt schon? Oder sind es so Details wie im Polizeirevier, wo dann oben auf einem Banner steht Welcome Leon als Anspielung auf Resident Evil? Ich liebe alles an diesem Spiel. Die komplette vollständige Sprachausgabe in Englisch. Die ist einwandfrei. Das Level-Design, das Missionsdesign, diese Schwarz-Weiß-Optik, und man erkennt trotzdem alles, was relevant ist. Die Art und Weise, wie sie einen Doppelsprung einführen und erklären. Springst du hoch? Hast du versucht, nochmal in der Luft zu springen? Klingt komisch, aber hey, es funktioniert. Und es ist so charmant gemacht, so voll mit Witz an allen Ecken und Enden. Und warum habe ich es jetzt erst gespielt? Das Spiel gibt's ja jetzt schon seit Anfang des Jahres. Ich wollte unbedingt auf die Modulversion für die Switch 2 warten, weil das Spiel ist vollständig auf Karte erschienen. Ich finde, sowas gehört unterstützt. Von meinem Standpunkt her, ich unterstütze das auch gerne.
Es ist katastrophal, dass man das extra erwähnen muss. Ja, aber genau das ist ja das Erste, was mir im Kopf reingegangen ist, wo du das Spiel erwähnt hast. Da gibt es jetzt eine Retail-Version, die ohne Update spielbar ist. Es ist ein Wahnsinn.
Ja.
Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mir Star Fox physisch gekauft habe. Muss sein.
Nee, es ist einfach, allein die Möglichkeit zu haben, dieses Spiel einem Kumpel zu geben, sag, hey, guck dir das mal an, spiel das mal. Das ist einfach super. Und ich bin nun mal ein Sammler. Bei mir stehen die Spiele im Regal. Das gehört für mich dazu. Das ist einfach schön. Da werden wir in einem zukünftigen Podcast auch nochmal drüber reden. Wie sieht die Zukunft aus bei solchen Sachen? Aber als sie das angekündigt haben, dass eine Modulversion von dem Spiel rauskommt, habe ich gesagt, nein, dann warte ich und kaufe es mir auf Modul.
Ich habe es jetzt auch schon länger am Schirm, aber Cuphead hat mich ehrlich gesagt schwer verstört. Und ich hasse diese grauenhafte Sanduhr, die im Ladebildschirm da rechts unten happy vor sich hinhupft. Und ich werde sie irgendwann töten.
Nein. Das ist mit Cuphead nur von der Zeit her vergleichbar, klar, die es imitieren soll. Und wie gesagt, ich genieße jede Sekunde von diesem Spiel. Ich finde das großartig. Es hat auch eingebaute Minispiele, wo man so ein kartenbasiertes Baseballspiel spielen kann. Die Karten kann man aber dann vorher in den Level finden. Man kann seine Waffen aufrüsten, alles drum und dran. Es gibt Nebenmissionen, Nebenaufgaben. Es gibt sogar Schreibfehler. Man muss in die Oper zurück und oben drüber steht, mach ein Foto in der Opfer. Ja, okay, das gehört dann auch dazu. Aber es ist einfach charmant vom Anfang bis zum Ende und ich freue mich drauf, daran weiterspielen zu können.
Cool.
Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne würde ich den Podcast rund um das Thema Star Fox abschließen. Nächste Woche wird, wenn alles so bleibt, wie es geplant ist, das Thema sein, welche weiteren N64-Klassiker hätten denn ein Remake in Form von Star Fox oder zukünftig auch Ocarina of Time verdient. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als euch eine schöne Woche, euch zuhören auch eine gute Zeit, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Also, mach's gut. Ciao.
Macht's gut. Spielt Star Fox Zero.